So Leute, ich bin auch zur Abwechslung mal da. Dienstagabend. Boomer müde. Es ist schon spät. Boomer müde. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber, naja, fast 20 Uhr ist nicht mal lange hin. Moin. Ich muss mal ein bisschen ordentliche Musik anmachen, dass ich wach werde wieder. Eine Runde Headbang. Ich mach gleich ein bisschen was Hintergrund-Gedudel-Tauglicheres an. Moin. Hat jemand von euch schon die Abschlussprüfungsnoten? Gibt's da schon was? Ich vermute mal noch nicht. Denke nicht. Sowas dauert ja immer zwei Monate gefühlte. Oder 5-6 Wochen. Moin. Kai Nummer 2. Nee, Kai 2-1. Ich habe Kai Nummer 2 gelesen auf den ersten Blick. Frag nicht warum. Chillfreak auch am Start. Pogu. Ja, Leute, so sieht's aus. Dieser gemischte Musikgeschmack aus Videospielmusik und Metal ist unter Informatik echt verbreitet. Warum? Ist das, warum auch nicht? Ja, ist doch eine gute Sache. Ich mag sowohl. Mach ich mal aus. Komm, ich mach mal ein bisschen was Hintergrundverträglicheres an. Das ist übrigens auch Game-Musik, wo wir gerade dabei sind. Auch wenn sich's vielleicht nicht so angehört hat, das ist auch ein Game-Soundtrack. Deswegen kann ich den hier im Stream auch spielen. Ansonsten, tja, ne? Wieder nicht. Aber ich gebe zu, es ist schon ziemliches Kontrastprogramm von dem hier. Sagen wir mal zu dem hier. Aber ich mag beides. Generell muss ich sagen, also es gibt jetzt schon durchaus Musikgenres, die mir gar nicht zusagen. Ja, also, aber wenn das Zeug gut gemacht ist und ich irgendwie da so ein bisschen so melodiemäßig was raushöre, was mir gefällt, ich höre mir auch durchaus anderes Zeug an als Game-Musik und Metal, aber gefällt mir eigentlich in der Regel am besten, ja. Ich habe so für Hintergrundsachen des Game-Soundtracks und sowas und auch zum Konzentrieren sind Gaming-Soundtracks mega nice und ansonsten muss aber ein bisschen headbanged werden. Das machen wir heute. Leute, ich kann nichts machen großartig heute. Ich bin übelst im Arsch. Wilder Igel 1, moin. Ich kann nichts machen. Es gibt doch 8-Bit Heavy Metal, ja klar. Übrigens, habt ihr gesehen, jetzt wo ich den Rackman hier sehe? Leute, es gibt. Lass mich mal kurz irgendeine. Jawohl. Exzellent. Pock. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Arbeit so anstrengend. Nee, das ist es nicht. Also es ist schon ein bisschen anstrengend, weil man sich halt konzentrieren muss, aber ein bisschen neues Zeug lernen muss. Nee, aber. Also sind mehrere Sachen. Erstens neue Arbeit. Zweitens bin ich normalerweise abends um die Uhrzeit gar nicht on. Und das zweite ist. Ich habe ein bisschen. Mit ein bisschen Zahnweh, wobei nicht wirklich Zahnweh, sondern eher Zahnfleisch oben. Das ist halt genau da, wo ich seit Jahren schon Probleme habe. Mein Zahnarzt meint auch, ja, also ihm fällt da langsam nichts mehr ein. Ja, das ist halt kacke, weil ich habe oben links hatte ich ganz lange noch einen Weisheitszahn. Ich erzähle euch das jetzt einfach mal, ja. Oben links hatte ich ganz lange noch Weisheitszähne drin. Die habe ich erst vor ein paar Jahren. Naja, ein paar Jahre ist schon gut her, sagen wir mal. Über 10 Jahren oder so rausbekommen oder ist glaube ich sogar 12 Jahre oder so, ist auf jeden Fall, aber ich hatte die relativ lang und als der Weisheitszahn oben links raus war, hat man halt festgestellt, dass der Zahn davor ziemlich in Mitleidenschaft gezogen ist, schon halt an Stellen, wo man halt nichts gesehen hat vorher, weil der Weisheitszahn davor war und seitdem hatte ich da oben halt so den halben Zahn gefühlt als Füllung drinne. Bis das irgendwann angefangen hat, weh zu tun. Da habe ich eine Wurzelbehandlung gemacht, gekriegt, oben. Und bis das auch wieder angefangen hat, weh zu tun. Und jetzt weiß mein Zahnarzt nicht mehr so genau, was er machen soll. Ich meine, man könnte jetzt nochmal das Ganze nochmal aufmachen und nochmal neu auffüllen und sowas. Nochmal alles reinigen und sowas. Aber das sackt halt, ne? Es schwankt halt. Mal tut's ein bisschen weh, mal nicht. Es ist halt nervig. Wobei, witzigerweise, nachts tut mir der Zahn nicht weh. Tagsüber schon. Normalerweise ist es umgedreht. Tagsüber merkt man es nicht so, nachts dafür richtig. Ja, keine Ahnung. Zahnarzt meint, es könnte auch Zahnfleisch sein, weil das wohl ein bisschen entzündet aussieht. Aber, weiß ich, so lange jetzt? Ach, keine Ahnung. Ja, aber ich wollte euch noch was anderes zeigen. Also ich habe nächste, also ich war letzte Woche schon mal am Zahnarzt, ich habe nächste Woche, geh ich nochmal zum Zahnarzt. Und ohne Scheiß, Leute, ich sag euch, ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf. Wenn das bis nächste Woche Montag nicht weg ist, frage ich den Zahnarzt, was man da am besten machen kann. Und selbst wenn er sagt, Zahn weg und Prothese rein, oder wie man das nennt, wie nennt man das bei Zähnen eigentlich, lass ich das machen, juckt mich nicht. Selbst wenn es 2000 Euro kostet, ist mir egal. Hauptsache ich hab nicht mehr alle Furzlangen oben links. Implantat heißt das, ja. Du meinst zum Geld sparen? Naja, so arm bin ich nicht. Kann ich mir schon leisten, eine ordentliche Behandlung. Also ich gehe nicht davon aus, dass er sagt Zahn raus, sondern ich gehe davon aus, dass er sagt, hier müssen wir nochmal auffüllen, nochmal gucken, ob irgendwie Wurzelspitze, irgendwas, keine Ahnung. Eigentlich habe ich keinen Bock drauf, ey. Mir wäre es fast lieber, da macht den Zahn raus und ein Implantat rein. Und dann ist endgültig Ruhe, Mann. Und der Kram funktioniert doch auch wunderbar. Also es gibt so ein paar Sachen, dafür lohnt sich's Geld auszugeben. Das sind unter anderem gescheiten Zahnersatz. Und generell so Gesundheits- und Krankheitssachen. Dafür lohnt sich's einfach Geld auszugeben. Weil du hast nichts davon, ein paar Euro zu sparen und scheiße behandelt zu werden. Also Behandlung in Form von ärztlicher Behandlung, ja. Andere Behandlung auch, aber das lohnt sich, da teilweise einfach mal ein bisschen Geld auszugeben. Was? Das Auto ist kaputt gegangen? Oh, das ist aber schlecht. Also beim Fiat geht's noch gut. Haben wir hierüber schon gesprochen? Nee. Battlefield will return in an entirely new... Die labern alle immer rum. Na, wenn Andrew Wilson das sagt, dann kann das ja nur gut werden. Der ist ja nicht irgendwie damit für verantwortlich, dass es überhaupt so geworden ist. Ob noch mehr EA-Steuerung da was bringt? Gut, ey... Der Fehler von 2042 liegt sicherlich nicht nur an EA, aber das hat garantiert auch einen großen Anteil dran gehabt. Aber das ist ja aktuell ziemlich nichtssagend. Das ist so, wir haben halt mal was gesagt und jetzt ist gut. Also das ist halt echt viel Bullshit-Gelaber wieder. Keine Ahnung, den fällt ja anscheinend sonst nichts ein. Battlefield 2042 wird wahrscheinlich nie in einem guten Zustand kommen, wobei das Spiel ja mittlerweile tatsächlich so weit ist, dass man sagen könnte, ja okay, demnächst könnten wir es vielleicht releasen. Es fühlt sich immer noch nicht richtig wie ein gutes Battlefield an, aber ich meine, es ist immerhin jetzt so weit bugfrei und zumindest halbwegs umfangreich, dass man es mal ein bisschen spielen kann. Aber das Spiel ist halt seit 2 Jahren oder so raus. Richtig, richtig Hyper-Fail. Übrigens, ich wollte euch was zeigen. Guck mal hier. Leute, ich muss mich heute mal ein bisschen entspannen. Ich muss mal ein bisschen weniger aufgebracht reden hier. Oder was ist aufgebracht? Ich bin nicht aufgebracht, aber ein bisschen weniger engaged reden mit euch. Ich muss mal ein bisschen ausruhen. Also, es gibt neue Hintergründe. Und zwar, der Rackman hat einen neuen Hintergrund gebaut, nämlich einen Pepo White Happy mit, haltet euch fest, mit Energy Drink. Mit einem Booster. So war das nicht gedacht. Okay, so funktioniert es anscheinend, was auch immer. Echt? Ach, du wolltest den haben. Der ist für Michael 50 Milliarden gewesen. Ach so, wusste ich gar nicht. Warum lädt er sich das runter? Ist GitHub irgendwie total bescheuert? Ach, für dich ist das. Alles. Kleine Auftragsarbeit. Ja, dürfen wir das überhaupt auf GitHub benutzen? Wenn das Fiverr-Auftragsarbeit von dir ist. Ja, zumindest das ist neu. Das Image. Das heißt, wir haben jetzt noch eins mehr für Tag. Wir haben den Burger und den Drink. Wir haben den Keks. Der Pepo am Arbeiten. Der Pepo mit dem Booster Drink. Und die Vorlage für alle, die irgendwelche anderen Images machen wollen. Ja. Es. Exzellent. Ich muss das übrigens hier gerade mal pullen, fällt mir auf. Weil. Hier habe ich es noch gar nicht. Sehr schön. Jetzt gibt's auch den neuen Hintergrund hier. Mal was komplett sidegetracktes wieder. Habt ihr mitbekommen, dass Google heute eine ziemlich blöde Idee hatte? Also was heißt heute? Die letzten Monate über schon einige doofe Ideen, aber mal wieder eine ziemlich blöde Idee. Und zwar und zwar Google hat gesagt, es gibt jetzt die Top-Level-Domain .zip. Also, ne, zum Beispiel hier maxfps.zip und sowas. Also ZIP ist eine neue Top-Level-Domain. Dass es da missbräuchliche Benutzung zu dieser Domain geben könnte, ist, glaube ich, jedem, wenn er diese Änderung sich anguckt, schon instant klar. Aber Google hat sich gedacht, nein, es ist trotzdem eine super Idee, diese Domain der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und wisst ihr, was eines der ersten... Ich mache die Seite jetzt nicht auf, ja. Ich weiß nicht, was es da zu sehen gibt zurzeit, wenn man drauf geht. Und ich will euch da auch nicht irgendwie dazu verleiten, da drauf zu gehen. Eine der ersten Domains, die registriert wurden unter dieser neuen Top-Level-Domain.zip war... Haltet euch fest. Microsoft Office.zip. Who is habe ich nicht installiert? Microsoft Office.zip. Diese Domain kann ja nur komplett legale, 100% legit Absichten haben, wer sich so eine Domain registriert, oder? So, und der Scam ging natürlich sofort los. Guckt's euch an. Microsoft Office.zip. Gefakter Microsoft Login, um Accountdaten abzugreifen. Also was für eine bescheuerte Idee von Google überhaupt, so eine Top-Level-Domain zu machen. Ich meine, was ist denn als nächstes? Top-Level-Domain.exe. Oder was .bat oder so. Was fällt Ihnen denn als nächstes noch ein? Also .zip ist wirklich eine mega bescheuerte Idee gewesen, das als Top-Level-Domain irgendwie zu vermarkten, ja? Wie war das eigentlich damals, als es noch .com-Dateien gab? ich glaube, damals gab's, also die Probleme gab's da theoretisch schon, aber ich glaube, das hat damals nicht so viel ausgenutzt. Zumal ja auch .com-Dateien äußerst selten verschickt werden und .zip-Dateien relativ häufig. Weil nur rein, weil es die Dateiendung gibt, ist ja nicht problematisch. Problematisch ist ja zum Beispiel, weil du jetzt faken kannst, so nach dem Motto, ich schicke dir jetzt Microsoft Office .zip und in Wirklichkeit ist es eigentlich Link auf eine Domain und wir versuchen deine Account Credentials abzukramen. .download gibt es auch nicht. Ja, aber das ist ja auch egal. Also das Problem bei .zip ist ja nur, dass du Dateinamen faken kannst. Microsoft Office .zip zum Beispiel. Und als Link sieht das aus für Unwissende so nach dem Motto, ey, es könnte eine Datei sein, die angehängt war, aber in Wirklichkeit ist es halt hier so eine Fake-Microsoft-Seite. Also, aus meiner Sicht echt dumme Idee von Google. Das hier alles top. Was ist mit der Playlist los, Mann? Also aus meiner Sicht absolut bescheuerte Idee von Google.zip als Top-Level-Domain hier rauszubringen oder zu ermöglichen. Ja. Bestimmt, Beiß. Und wahrscheinlich gibt es auch Porn.zip und solche Sachen. Bitcoin.zip, genau solche Dinger. Leute, das ist jetzt halt das Problem, dass sowas hier im Chat jetzt eine klickbare, wirklich existierende Domain sein kann. Das ist halt, also ich finde es bescheuert, dass es die Domain gibt. Also, mich würde nicht wundern, wenn Browser, 7.zip gibt es tatsächlich. Ja, 7.zip, das ist wohl auch das Offizielle. Also, mich würde nicht wundern, wenn zumindest Firefox im nächsten Release alle diese Domains blockt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich Google anschließen muss, diese Domains zu blocken. Ja, ganz sicher echte Rechnung.zip. Also, richtig dumme Idee. Um es mal so zu sagen. Es sind ja nicht eigene Domains. Das sind ja keine Google-Domains. Also du kannst dir die auch registrieren. Wie wichtig sind deiner Meinung nach Schulungen von Produkten? Oder ist zum Beispiel bei ESX mit Google und Basiswissen andere Mitarbeiter der Firma alles möglich? Hä? Was? Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Moment, das muss ich nochmal. Wie wichtig sind deiner Meinung nach externe Schulungen von Produkten? Oder ist zum Beispiel bei ESX mit Google und Basiswissen... Ach so, wie wichtig das ist. Meinst du jetzt für dich, um einen Job zu finden? Oder in deiner Firma, um Leute mit Know-how auszustatten? Also, es gibt sicherlich Produkte, da ist das überhaupt kein Ding. Da kommst du mit Google-Basiswissen und Tutorials lesen durch. Mit VMware wahrscheinlich auch. Allerdings hat VMware sehr viele Feinheiten und sehr viele, ja, vielleicht nicht so ganz offensichtliche Dinger. Ich bin kein VMware-Admin. Ich kann dir da nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich kenne ein paar und ich würde sagen, das ist ein sehr komplexes Feld, wo es wahrscheinlich nicht verkehrt ist, sich die ein oder andere Schulung mal zu besorgen. Wenn es jetzt einfach nur ums Ausprobieren geht, sodass du ein bisschen Kenntnisse in deinen Lebenslauf schreiben kannst, beziehungsweise eine Skillliste, ja, dann reicht natürlich googeln und ausprobieren aus. Aber wenn es um Enterprise-Einsatz geht und dann dort auch Feinheiten beachtet werden sollen, dann ist sicherlich nicht verkehrt, mal ein bisschen Input zu bekommen von Leuten, die richtig Ahnung von VMware haben. Muss ich halt nur überlegen, ob man sich jetzt da, also was man sich für Unternehmen, für die Schulungen holt, weil da ist auch viel Müll dabei. Ja, ich mach mal kurz meine VM an. Und mach mal ein Update. Wird mal wieder Zeit. Arch, by the way. Muss ja immer updaten. Deswegen kann ich das gerade mal machen, dass ich beim nächsten Stream, wo wir wirklich die VM brauchen, nicht wieder erstmal 10 Minuten updaten muss. Ja. Ich weiß nicht, ob das deine Frage soweit beantwortet hat. Aber wenn du was Konkreteres wissen willst, musst du mich konkreter fragen. Mehr fällt mir da gerade nicht zu ein. Ja. Also, wie gesagt, ich finde es eine richtig blöde Idee, dass es .zip als Domain jetzt gibt. Total hängen geblieben. Ja, man sieht ja hier schon die das sind alles jetzt gültige Domains, also potenziell gültige Domains, die alle für irgendwelchen Scam-Scheiß benutzt werden können. Was erzählt da der Nightbot jetzt? Warum spammt er so oft hintereinander? Was ist mit dem los? Anzeige ist raus. Übrigens, Leute, mal was ganz was anderes. Jetzt, ich habe heute Morgen auf meinem Handy das Most Kona aller Zeiten Video empfohlen bekommen. Also ich fand das, es ist kein lustiges Video, ja. Ich fand das aber so, die Situation so lustig, weil das so eine typische Kekona Army Situation ist, die nirgendwo auf der Welt wahrscheinlich so laufen würde wie bei den Amis. Ich muss bloß gerade mal kurz in meine Watch History gucken, ob ich das finde. Das ist so ein Home-Defense-Video. Ihr könnt euch schon vorstellen, was abgeht bei den Amis, wenn es ums Thema Home-Defense geht. Wir müssen uns nur die ersten 30 Sekunden angucken. Die ersten 30 Sekunden sind so typisch Kekona-Ami-Blödsinn. Okay. Home-Defense? Und wie heißt das? Nein. Was Nachgestelltes. Fall Victim to this invasion. Irgendwie sowas heißt das Video. Genau. So, passt mal auf. Der Typ sieht halt auch schon mal aus wie irgend so ein Ex-Special Forces-Dude, ja? Aber, guck mal, typischer Tag. Also haltet euch fest. Typischer Tag eines Hausbewohners in den USA. typischer Tag, ja?
Can I help you? No, I don't want any. Drop it! Get on the ground! Get on the ground now! Stay on the...
Die Amis, Alter! Die Amis, Mann! Hallo? Das Erste, was du machst, ist, wenn irgendein Typ vor deiner Tür auftaucht, erstmal abknallen, ja?
Ground! Do not move! Do not...
Die Amis, Alter! Die Amis... Die sind doch wirklich immer ganz dicht. Ich meine, okay, ich gebe zu. Ich würde auch erstmal blöd gucken, wenn so ein Dude auf mich zugreifen kann. Aber wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde die Tür zumachen, anstatt den zu erschießen. Ich würde wahrscheinlich einfach die Tür zuhauen. Das ist so ein typisch Ami-Ding. Du machst die Tür auf, es läuft vor der Tür dir einer entgegen, erstmal Waffe rausholen. Ja, hey, Moment. Der Typ ist bewaffnet, weil es so eine typische Ami-Geschichte ist, ja? Bei uns, stell dir mal vor, bei uns, du machst die Tür auf, da läuft irgendein Typ dann vor der Tür rum, rennt rum und erstmal abschießt. Das ist so eine typische Ami-Situation, ja? Das ist so eine typische Ami-Situation. Die gibt's wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt. Immer mit geladener Waffe die Tür aufmachen, ja? Also, der muss da halt sein Property defenden. Und ich meine, hey, es gibt auch welche, die stehen da gleich mit der Shotgun oder so rum. Das war wirklich so ein typischer Ami-Moment. Ich weiß übrigens auch nicht, warum mir dieses Video hier, warum mir das empfohlen wurde. Aber aus irgendwelchen Gründen war YouTube der Meinung, ich will Home-Defense-Technik in Amiland lernen. Aber das ist wirklich eines der kokonigsten Videos, die ich je gesehen habe. Ah, guck mal, ich mach die Tür auf. Ah, da läuft einer. Bam, erstmal erschießen. Nice Taktik. Jetzt ist die große Preisfrage. Ah, hier hatte ich das Video auf. Das ist jetzt aber sehr verwirrend, weil eigentlich habe ich hier die Videos auf und die Musik habe ich hier auf. Das heißt, wenn ich das jetzt mische, dann blicke ich gar nicht mehr durch. Vielleicht ist das Home Defense Home Automation, das kann sein. Also keine Ahnung, warum mir Google das heute Morgen empfohlen hat. Was zum Beispiel? Ja, das sieht auch sehr Kekona-mäßig aus. Aber das hat mich schon heute Morgen wieder verwirrt. Ja, das Erste, was die Amis machen, ist erstmal mit der Pistole an die Tür und sobald als sich einer bewegt, wird erstmal abgeknallt. Das Blöde bei denen ist halt, dass du damit rechnen musst, dass der Typ, der da auf deinem Rasen rumrennt, auch irgendeine Pistole dabei hat. Das ist ja also eines der Hauptargumente, die haben dort für Pistolen. Also die sehen das da halt alles ein bisschen anders als wir. Ich glaube, da kann man sich auch hier relativ schlecht reinversetzen. Für die ist halt Waffen besitzen, Waffen haben, Waffen benutzen dürfen und ist halt Teil von Freedom. Das können wir, glaube ich, relativ schlecht nachvollziehen. Aber das Dumme ist halt auch, dass du in jeder Situation dann damit rechnen musst, dass die andere Seite halt auch gerade seinen Freedom wahrnimmt. Ja, das ist schon merkwürdig. Ja, das kann, ja, ich glaube, das können wir schlecht nachvollziehen. Ja, und also eines der Hauptargumente, die ich immer von Amis höre, und ich kann das aus ihrer Sicht durchaus nachvollziehen, ist, ich brauche eine Pistole, weil was mache ich, wenn mich einer überfällt mit einer Pistole? So, und mit dem Argument kriegst du bei den Amis eigentlich immer so die Kurve und sagst, ja, okay, dann brauche ich eine Pistole. Am besten wäre natürlich, wenn gar keiner standardmäßig eine Pistole dabei hat. Ja, richtig, genau das meine ich ja. Ja, genau. Es ist, ich glaube, da ist auch schwierig, was so als Außenstehender dagegen zu sagen. Ich glaube, wir können das gar nicht richtig nachvollziehen. Genau. Das ist die Ami-Logik. Wenn du überfallen wirst von einem mit einer Pistole, ist das Beste, wenn du selbst eine Pistole dabei hast. Was ja nicht unbedingt einer gewissen, wie soll ich sagen, so einer gewissen Logik entbehrt. Was aber halt auch irgendwo so zu so einer Art Wettrüsten sorgt, ja. So nach dem Motto, ich gehe gar nicht mehr ohne Pistole raus. Nein, du hast was vergessen. Sicherheit ist egal. Freedom muss es sein. Hell yeah, Freedom. Und natürlich alles andere auch. Weil, ja. Aber sollen sie machen. Ich meine, das ist halt ihr Ding. Ja. Das ist halt so das Ami-Ding. Das kann ich mir vorstellen. Überleg gerade, gab es noch irgendwas Spannendes heute, newstechnisch? Ich glaube nicht. Jetzt bei euch noch irgendwas Spannendes? Vermutlich nicht. So Dienstag ist immer so ein langweiliger Tag, gell? Da ist eigentlich so gut wie nie was. Und das Gute ist, nicht vergessen, Leute, Donnerstag ist Feiertag. Ja. Ja, ich meine, wenn du an Schulen schon irgendwelche Metalldetektoren brauchst. Vodafone entlässt ein paar tausend Leute. Das habe ich gelesen. Vodafone entlässt aber wohl in Deutschland, ich krieg's im Kopf nicht mehr. Ich glaube, die entlassen irgendwie 1300 Leute, stellen aber 400 neue Leute ein. Und die entlassen hauptsächlich Leute im so mittleren Management, Verwaltung und solche Geschichten. Und was Support und Technik angeht, scheinen die wohl neue Leute einzustellen. Also insofern eigentlich eine begrüßenswerte Entscheidung, weniger Bullshit-Schwätzer und mehr Technik-Leute einzustellen. Was ja für einen Internetprovider, der wohl auch Probleme mit seinem Service und Probleme mit seiner Technik hat, keine allzu schlechte Entscheidung ist. Wir können mal kurz gucken, ob ich... Heise hat da irgendeinen Artikel dazu. Unsere Leistung war nicht gut genug, jawohl. Sagen sie. Ich weiß gar nicht, wo es steht, wie viele Leute. Hier genau. 1300 Jobs. So, Moment. So. Ja, also genau, die schmeißen 1300 Leute raus und stellen 400 neue ein. Und sie stellen hauptsächlich neue Leute ein im Bereich auf Service und Technik. Also finde ich durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, bisschen weniger Gemiete, ein bisschen weniger Management-Hierarchien, ein bisschen weniger Blödsinn-Gelaber, sondern ein bisschen mehr Service und Technik. Was durchaus nach einem Plan klingt für einen Provider, der sonst nicht auf die Reihe kriegt. Moin, Emko. Ja, ich muss sagen, ich bin bei Vodafone. Wirklich zufrieden mit dem Laden war ich noch nie. Ich bin nur bei der einzige Grund, warum ich bei Vodafone bin, ist in Ermangelung einer sinnvollen Alternative. Ich hatte am Anfang, als ich hier eingezogen bin, 2013, hatte ich noch DSL von der Telekom. Leider hat es die Telekom auch mit VDSL-Ausbau und sowas erst hier relativ spät hinbekommen. Und VDSL selbst war halt auch nie schneller hier, glaube ich, als... Was ist das schnellste von VDSL? 100 oder 100 oder 250? Eisflieg, danke für den Sub. Also da, mehr kam da halt nie. Und dementsprechend blieb mir nichts anderes übrig, als zu Vodafone zu gehen. Gerade auch was die Upload... Wobei die Upload-Geschwindigkeit war bei VDSL, glaube ich, okay. Aber die Kombination aus Download-Upload-Geschwindigkeit... Also mir blieb eigentlich nichts, was Speed angeht, gar nicht wirklich viel übrig. Außer zu Vodafone zu gehen und halt bei denen Fernseh und Internet zu nehmen. Wobei Fernseh ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, dafür brauche ich unbedingt eine extra Leitung. Das wird es bei mir auch über irgendeinen Streaming-Dienst tun. Ja, wie gesagt, ich war noch nie wirklich zufrieden mit Vodafone und davor mit Unity Media auch nicht. Und seit es Vodafone ist, vielleicht sogar noch einen Ticken weniger. Ja. Ja, Unity Media war auch Hypercrap. Kann man nicht anders sagen, ja. So. Ja, also die Entscheidung, wie gesagt, 1300 Management und sonstige Dinge abzubauen und Service und Technik aufzubauen, finde ich durchaus nachvollziehbar und wahrscheinlich auch die richtige Richtung. Mein eigenes Glasfaser ins Haus legen, ich wäre der Erste. Ich wäre sofort dabei, sobald die bei uns die Straße aufmachen. Ich bring denen noch Kaffee vorbei. Die das legen. Also sobald es hier losgeht, bin ich der Erste, der sich das einstöpseln lässt. Gachibas. Ich lasse es mir direkt reinfahren, das Glasfaser. Aber gibt's hier noch nicht. Insofern ein bisschen verständlich. Also hier, gerade Hanau und Umgebung wird sehr viel ausgebaut aktuell. Die haben sich auch letztens irgendwie gefeiert, dass sie die Glasfaserziele übertroffen haben und sowas in der Richtung. Na gut, wo nichts ist, ne? Kannst du dich relativ easy übertreffen. Aber nachdem es bei mir in meinem Gebiet ja schon ganz gute Versorgung gibt mit VDSL und Vodafone bis Gigabit über Kabel, sind wir, glaube ich, nicht erste Priorität beim Ausbau, sondern eher ein bisschen drumherum. Was aber auch okay ist. Was finde ich auch erstmal in Ordnung ist. Aber über kurz oder lang wird es das ja auch geben. Ja. Also bin ich mir relativ sicher, das wird nicht mehr lange dauern. Dann kommen die hier auch angerückt und Glasfaser. Was ich lustig fand, letztens im Nachbarort hier, ich glaube es war in Langenselbold war das, glaube ich, genau. Also die ganzen Weltstädte hier mal in der Nähe erwähnt. In Langenselbold bin ich letztens durchgelaufen und festgestellt, ach guck mal da wird überall kleines Dorf kann man nicht sagen, aber doch ziemlich kleine Stadt ist das. Und da bin ich letztens durchgelaufen. Die haben da schöne Weinberge, wo man wandern kann und sowas. Bin ich durchgelaufen und habe gesehen, guck mal da, die machen hier überall die Straße auf, legen Glasfaser und überall standen auch so Pappaufstelldinger, so Plakate und Sachen rum, so nach dem Motto, hier Glasfaser und hier anmelden und sowas. Denke ich mir, cool, bei denen geht's zur Sache. Und dann gucke ich zwei Tage später in die News und lese irgendwas von, ich weiß gar nicht mehr, ob es Stromausfall war es, glaube ich, Stromausfall. Da hat irgendein Bagger beim Glasfaser verlegen oder beim Straßenaufbau, irgendein Bagger hat einfach noch ein bisschen mehr durch... Gasleck, glaube ich, das kann gewesen sein, ja. Hat irgendein Bagger ein bisschen zu viel gebaggert. Aber hey, wie ist das? Wie sagt man so schön? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Übrigens, heute war in Hanau Warn-App-Warnung in Hanau. Hanau, hier, Warnung Bund. Gar nicht so weit weg von mir gab es heute eine Warnung, nämlich wo ist es hin? Hä? Hä? Also heute Morgen gab... Warum steht denn das dann immer drin? Heute Morgen... Es sind nur aktuelle Warnungen. Okay, kann man vielleicht auch sowas wie Hanau hinzufügen? Hanau. Ja. Gibt's da keine History oder sowas? Also heute Morgen gab es nämlich hier in Hanau eine Warnung, dass... irgendwo hier oben... gab es irgendeinen Großbrand und man sollte wegen giftiger Gase und so Fenster und alles geschlossen halten. Da habe ich mir schon gedacht, Monka S, Alter, dass mal bei uns in der Ecke was passiert. Nö. Ich habe zumindest nichts gekriegt. Also es sind selten Warnungen bei mir hier in der Ecke. So mit Fenster geschlossen halten und sowas. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und was witzig ist, über die Hessen-Warn-App kam nix, über die Bundeswarn-App bzw. Seite kam was, also sehr weird Champ. Was das Dumme bei mir ist, es gibt jetzt 50 Mbit, da ist mehr oder weniger anders, wo das... Hä, nee, die bauen trotzdem aus, auch mit 50 Mbit, oder? Das ist doch unter anderem eines dieser Sachen, die sie in ihrer komischen Glasfaser-Roadmap da beschlossen haben. Bei uns im Ort wollen die Glasfaser ausbauen, wenn 50 Haushalte Interesse hätten, sind aber nur 12 Haushalte gekommen. Ja, das ist halt auch so ein Problem, wenn die ganzen Rentner da sagen, ah, das braucht man nicht und ach ja, mir reicht das doch. Ja, gut, Deutschland und Technologie, das hat noch nie gut funktioniert. Die gucken wahrscheinlich auch, wo das nächste Faxgerät steht. Letztes Mal, voll cringe, sind irgendwelche Telekom-Leute unangemeldet gekommen und meinten, was? Dass in meiner Umgebung viele Leute sagten, dass hier viele Verbindungsfehler, Abbrüche... Das war bestimmt Scam. Das waren bestimmt nicht mal Leute von der Telekom. Das ist so eine Art von Scam, die liest man immer wieder. Das sind entweder Vertreter oder... Die wollen dich ausrauben. Ich habe dir doch jetzt das Video gezeigt, was du machst, wenn solche Leute vor dir stehen, oder? Wir haben es uns doch eben angeguckt, Home Defense. Was macht man, Leute? Wenn so welche vor der Tür stehen? Erstmal G18 Akimbo raus und ein Property verteidigen. Halt, stopp! Wie ging das weiter? Halt, stopp, helfen Sie mir! Oder wie ging das mit diesem... Mit dem Typ, der erzählen wollte, wie können sie sich wehren? Halt, stopp, bitte helfen Sie mir! Halt, stopp, jetzt rede ich. Er hat auch irgendwas gesagt mit bitte helfen Sie mir! Was kostet ein Glasfasertarif so ungefähr? Telekom, Glasfaser. Okay, wir gucken mal hier unten. Am schnellsten. Ja, ach, warum kann ich das nicht auswählen? Gibt's nicht. 80 Euro im Monat. Naja, ganz ehrlich... Geht durchaus in Ordnung. Zumal du bei der Telekom einen vollwertigen IPv4 und also vollwertigen Dual-Stack-Anschluss bekommst mit IPv4 und IPv6. Also insofern. Mehr gibt's nichts. Hä? Okay, der Slider ist ja mal maximal unsinnig. Was soll denn? Was um alles in der Welt soll dieser Slider bringen? Guck mal, die Seite wäre breit genug, einfach alles einzublenden. Guck mal, die Seite ist breit genug. Der Slider macht absolut null Sinn. Ja. Ich meine, das ist bestimmt für super krasse responsive Website. Nee. Guck mal, die Website ist nicht mal richtig responsive. Die ist so fake responsive ist die. Voll teuer, 80 Euro, geht in Ordnung. Wenn es vollwertiger IPv4, IPv6 Anschluss ist. Und Gigabit, guck mal, das ist schon nice. Also, sobald es das gibt, bin ich dabei. Aber warum nur 200 Upload Speed? Das ist in der Tat ziemlich cringe. Deutsche Glasfaser. Guck mal, was die so haben. Tarife. DG Giga. Kostet das gleiche ungefähr. Die haben sogar 500 ab, ja. Also warum die Telekom nur 200 Mbit ab hat, verstehe ich auch nicht. Tja. Man weiß es nicht. Aber eine Sache finde ich persönlich sehr nice, was Glasfaser-Dinger angeht. Es gibt sehr viele auch jetzt regionale Anbieter und mehrere Anbieter, die das machen. Das steigert so ein bisschen die Durchsetzungs- oder Einführungsgeschwindigkeit. Es wird ja an jeder Ecke aktuell gebaut. Also man sieht, wenn man will, geht das. Und wir hätten das die letzten Jahre über schon. Wir hätten das die letzten 10 Jahre über schon machen können, wenn wir gewollt hätten. Und nicht so sehr auf, oh, Kupfer ist Beste und, oh ja, komm mal hier so ab und zu mal ein bisschen Gigabit über Kabel ist doch auch Gigabit. Und ja, wenn man sich schön rechnet mit Mobilfunk dabei, ist es ja eigentlich auch Breitband. Hätten wir mehr Energie darauf verwendet die letzten 10 Jahre über, ordentlich auszubauen, anstatt uns die Sache schön zu rechnen, wären wir jetzt schon deutlich weiter. Aber ich bin froh, dass sich jetzt aktuell was tut. Und ich glaube, dass sich was tut, sieht jeder auf der Straße, wenn er mal so durch kleinere Orte läuft. Vor 25 Jahren, Leute, hätte man immer machen können. Aber die letzten 10 Jahre auf jeden Fall. Ob die Technik vor 25 Jahren heute noch passend gewesen wäre, weiß man nicht. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir jetzt erst so die letzten paar Jahre, wenn wir ein bisschen später angefangen hätten. Aber zumindest mal fangen wir jetzt an. Das ist schon mal ganz gut. Die Glasfaser ist bis heute dasselbe. Da wäre ich mir gar nicht mal unbedingt so sicher. Je nachdem, was da verlegt wurde. So wie es da mit der Wellenlänge aussieht und ob da irgendwas gemultiplext wird. Und keine Ahnung, ich kann ja das legit nicht sagen, ob das mit der Infrastruktur von in 1980er Jahren funktioniert hätte heute. Okay, mit 100 Euro im Monat ist es dann tatsächlich ein bisschen teuer, aber ich würde es trotzdem bezahlen. Gigabit, Poggers. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich das Problem. Ja, sauber. Also die sind ja auch aktuell überall wild am Ausbauen. Gerade wenn man durch kleinere Dörfer geht und sowas, sieht man das ja an allen Ecken, dass die Straßen gerade aufgemacht werden und Glasfaser verlegt wird. Das ist doch wunderbar. Macht DSL heutzutage noch Sinn oder eher Kabelinternet? Der DSL macht schon Sinn, wenn dir das reicht von der Geschwindigkeit her. Kabelinternet ist je nachdem, mit wie vielen du das sharest, auch nicht immer top. Aber man kann sagen, im Durchschnitt sicherlich heutzutage schneller, also mehr Bandbreite verfügbar als bei DSL. Bei DSL hast du es halt exklusiv. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich würde mir wahrscheinlich jetzt keinen komplett neuen Internetanschluss mehr holen, sondern wirklich warten, bis es Glasfaserausbau gibt. Also wenn ich was Brauchbares hätte. Ja, also ich würde beispielsweise jetzt keinen neuen Vodafone-Tarif über 2 Jahre oder so abschließen. Ganz ehrlich, sobald es hier was anderes gibt, bin ich auch weg von Vodafone. Richter Kackladen. Nicht, dass die anderen unbedingt besser sind. Oder vielleicht kann durchaus sein, dass die anderen auch scheiße sind, aber von denen weiß ich zumindest noch nicht, ob sie so sehr sacken wie Vodafone. Zumindest habe ich eine Sache glücklicherweise recht geschickt gemacht die letzten Jahre über, nämlich ich habe meine Festnetztelefonnummer entkoppelt vom Internetanbieter, beziehungsweise vom Telefonanbieter. Ich hatte ja jahrelang hier so eine Festnetznummer von der Telekom ursprünglich mal. Und die habe ich immer mit umgezogen zu unterschiedlichen Anbietern. Das war halt immer eklig. Und die habe ich seit ein paar Jahren bei einem VoIP-Anbieter liegen. Kostet 2,90 Euro im Monat. Und das war eine gute Entscheidung, weil das ist jetzt komplett unabhängig vom Internetprovider oder vom Provider, den ich benutze. Ist egal, ob Vodafone, Telekom, Deutsche, Glasfaser, was auch immer. Mein Telefon funktioniert einfach immer weiter, solange ich einen Internetanschluss habe. Benutzt du noch Festnetz? Naja, wenn du eine Festnetznummer hast seit 30 Jahren oder fast 40 Jahren, dann ist es nicht so, dass du jetzt sagst, hey, ich will heute alles weiter mit dem Festnetz machen, aber viele Leute haben halt deine Festnetznummer noch. Die wirst du nicht von heute oder morgen einfach abschalten. Ansonsten mache ich das meiste auch mit meinem Handy. Wo wir in Deutschland irgendwie die einzigen sind, die das so nennen. Ja, wenn du einen Internetanschluss hast, wo du die direkt reinstecken kannst. Es gibt ja auch andere Techniken, ja. Also SFP Plus Ports sind es ja eh nicht. Das sind ja meistens LC oder SC Ports. Und dann gibt es ja manchmal noch diese Dinger mit Glasfaser, kommt in so einen Medienwandler und auf der anderen Seite kommt da Gigabit Kupfer raus und sowas in der Richtung. Also ich denke mal, mit einem SFP Plus Router kommt man da wahrscheinlich gar nicht so weit. Oder, naja, sag mal so, ich hab zumindest noch kein SFP Plus Modul gesehen mit so einem Single-LC-SC-Stecker, wie es bei manchen Glasfaserkabeln für Gigabit-Internet ist. Gibt's bestimmt. Letztendlich ist SFP Plus ja auch nur der Steckplatz, da gibt's dann alle möglichen Module. Aber hab ich so zumindest noch nicht gesehen. Keine Ahnung, gibt's bestimmt auch. Ich meine, es gibt ja auch SFP-Plus-Module mit einem RJ45-Stecker an der anderen Seite. Also warum soll es das nicht auch geben, ja. Hast du das neue Zelda schon gespielt? Nein. Und der Grund ist, ehrlich gesagt, ich warte, bis das im Emulator gut läuft. Weil ich habe richtig Bock drauf, allerdings so upscaled, 60 FPS, wäre schon mega, Pogu. Ja, und insofern, mal gucken. Ja, aber es gibt wohl noch irgendwelche Grafikprobleme und teilweise Crashes, habe ich gelesen. Was cool wäre, wenn man den, weiß gar nicht, ob das geht, ob man irgendwie den Save von der Switch extrahieren kann und im Emulator weiterverwenden. Okay. Spielt ihr upscaled oder spielt ihr auf 720p? Läuft es in Bartosera? Ja, das würde mich auch interessieren. Auf der anderen Seite, meine ich, kann es auch auf dem Desktop spielen. Der hat halt noch mehr Power. Was ist meine Emulator-Kiste? 1440p 60. Perfekt. Ja, da habe ich Bock drauf. Ja, offiziell wird das Nintendo nie raushauen für einen PC. Hat Nintendo jemals irgendein Game für einen PC rausgebracht? Also, das ist ja erst die letzten Jahre über aufgekommen, dass gerade einige Spiele von der PlayStation Jahre später dann mal für einen PC kommen. Also zum Beispiel God of, das letzte, also das vorletzte ist es jetzt ja, God of War kam ein bisschen später für den PC, Horizon Zero Dawn kam für den PC und ich glaube, ja, die ganzen Final Fantasy Dinger kommen mittlerweile auch für den PC. Das hat sich aber erst so die letzten Jahre über da so ein bisschen eingeschlichen, was Sony angeht und PC-Releases. Ich glaube, die God of War-Spiele waren auch ganz gut auf dem PC. Ich glaube, die liefen auch ganz gut. Was heißt die ganzen God of War-Spiele? Es gibt ja nur eins. Aber ich denke mal, dass es das Neue auch noch geben wird, irgendwann. Wenn sie meinen, sie können damit ein bisschen Kohle machen. Oh, habt ihr die Kontroverse mitgekriegt? Um den letzten DLC von... Wie heißt das letzte Horizon-Game? Nicht Zero Dawn. Zero Dawn war das erste. Wie hieß das letzte? Forbidden West, genau. Da gab's einen DLC. Und da sind die Leute wieder richtig ausgerastet. Nicht etwa wegen dem Gameplay oder sonst was. Nein! Weil es dort Dialogoptionen gibt, dass Aloy einen weiblichen NPC küssen kann. Und da haben die Leute wieder komplett den Untergang des Abendlandes herbei prophezeit. So ganz, ganz schrecklich. Haben sich wieder alle wahnsinnig drüber aufgeregt. Ich meine, wobei, Dialogoptionen, das ist nicht so, als müsstest du das machen, ja. Haben sich wieder alle reingesteigert und sind komplett eskaliert wieder. Spinnen alle, weiß auch nicht. Ja, sicherlich kann man da die Kritik anbringen. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es umgesetzt ist. Ich habe mir das mal auf YouTube angeguckt. Also das ist eine Dialogoption, ja? Also muss das nicht machen. Ich meine, klar sagen jetzt sicherlich manche hier, das wäre ja so aufgesetzt und sonst was. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Mag sein, möglich. Aber ich meine, nachdem du es immer noch im Dialog einfach sein lassen kannst, juckt mich das nicht. Und ich bilde mir sogar ein, dass es sogar im Original, was das Einzige ist, was ich ein bisschen gespielt habe, also das erste Horizon-Game, dass es sogar im Original Hinweise darauf gab, dass Aloy auf Frauen steht. Weil, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, war das ja so, dass... Oh, fuck, wie war das nochmal? Aloy ist ja eigentlich irgendwie so eine Art Klon von irgendeiner Wissenschaftlerin aus 2020. Und da gab es wohl Hinweise drauf, dass sie auf Frauen steht. Und letztendlich ist mir das aber bei einem Videogame-Charakter ehrlich gesagt scheißegal, ja. Aber zumindest dieses ultra aufgerege, egal von welcher Seite, finde ich einfach immer total bescheuert. Du hast auf der einen Seite, die sich drüber aufregen, es wird zu wenig thematisiert, es wird zu wenig gemacht in Videospielen. Und wenn dann Blizzard mal hingeht und sagt, Tracer ist lesbisch, dann regen sich alle auf. Ja, aber Tracer ist ein Charakter, der für das männliche Auge designt wurde, Alter. Riesen Shitstorm nach Shitstorm. Und dann kommt die andere Seite rum und regt sich auf. Oh nein, da hast du eine Dialogoption, wo der weibliche Charakter einen anderen weiblichen Charakter küssen kann. Oh, das ist ja Woke Agenda und sonst was. Leute, das ist einfach nur noch Ultra-Circle-Jerk auf Twitter. Egal, was es ist, irgendeiner regt sich immer des Todes auf. Die Leute sind einfach komplett durch, was das angeht. Letztendlich, du kannst es als Hersteller oder als Content-Creator oder als in irgendeiner Art und Weise, wenn du dich dazu äußerst oder was, du kannst es gar nicht irgendwie so sagen, dass sich nicht irgendwie einer dran gestört fühlt. Das am besten ist, tatsächlich, so blöd es klingt, das gar nicht zu thematisieren. Weil dann hast du zumindest deine Ruhe. Guckt euch mal den armen Gronkh an, Alter. Wie sie abgegangen sind bei ihm. Das ist wirklich mittlerweile alles nicht mehr normal. How good is it really? Cloudflare-Tunnel. Weiß ich nicht, wie gut der ist. Interessiert mich ehrlich gesagt heute auch mal gar nicht. Normalerweise gucke ich mir die Videos von ihm gerne an. Interessiert mich auch nicht. Ich habe auch nicht vor, ihn zu benutzen. Habt ihr mitgekriegt, dass dieser Typ, der sein Flugzeug für ein Video gecrashed hat, jetzt vor Gericht muss? Es gab mal vor einer Weile ein Video, Crashed Airplane? Ne, Moment, der wurde ja noch nicht verurteilt. Der wurde nicht verurteilt bis jetzt. Also genau, dieser Dude hier, der hat ein Video gemacht. Nein, 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 Leute. Das sind Ami-Strafen. Die werden so wahrscheinlich nicht kommen, ja. Das ist so, das könnte er kriegen, aber ich meine, also gestern oder so, wo ich geguckt habe, war der noch nicht verurteilt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der 20 Jahre dafür kriegt. Der scheint ja auch kooperiert zu haben und es hat das jetzt zugegeben und so sowas. Zumindest die Story dahinter ist halt auch wieder richtig, richtig pepega. Der Kerl hat ein Video gefilmt, was obviously Hinweise drin oder obvious Hinweise drauf hatte, dass es gefaked war. Zum Beispiel, was ich halt persönlich, was ich halt schon sehr auffällig fand, und zwar, irgendwann springt er aus diesem Flugzeug raus und, passt mal auf, weil das ist abgesprungen, passt mal auf, ja, ja, jetzt springt er ab und man sieht, dass er in der Hose hier hinten hat einen Feuerlöscher versteckt. Wo man sich dann fragt, Moment, warum hat einer einen versteckten Feuerlöscher am Bein, wenn er doch gerade flüchten muss aus einem crashenden Flugzeug? Übrigens, die GoPro-Kameras haben das auch alles ausgehalten. Ja, zumindest, ja, der hat einen Feuerlöscher hinten im, es gibt dann auch später noch Szenen, da sieht man den roten Feuerlöscher rausgucken und sowas. Er hat einen Feuerlöscher hier im, Warum trägt er das Headset noch? Warum hat er die ganze Zeit sein Fallschirm aufgehabt? Ja, also, die sind sich mittlerweile relativ sicher nach den, diese Flugaufsichtsbehörde oder so bei den Amis, dass das wohl gefaked ist. Und dann muss es wohl, auch wenn ich das richtig gelesen habe, mittlerweile zugegeben haben, dass er das on purpose gemacht hat. Also, dass er das quasi eingefädelt hat, um Views zu generieren. So weit sind wir schon. Auf der anderen Seite wundert mich das nicht. Sekunde. Auf der anderen Seite wundert mich das nicht. Ich meine, es gibt deutsche YouTuber, die um Reichweite zu generieren, einen Bombenprank machen. Kritischer Hase, sage ich da nur zu. War das. Was macht eigentlich der Insi-Modus? Ist der durch mittlerweile? Also, es wurde auch schon auf YouTube Deutschland viel unüberlegtes, blödes Zeug gemacht. Der hat vor 2 Wochen wieder was hochgeladen, okay? Das ist der Insi-Modus jetzt beendet? Weil das wäre eine ganz schön kurze Privatinsolvenz gewesen. Geht sowas nicht irgendwie, keine Ahnung, lange? 5 Jahre oder so? Wie lange geht Privatinsolvenz? 3 Jahre? What? Okay. Sogar gesagt, das geht länger. 3 Jahre. Also, ich müsste das eigentlich wissen, weil mein Vater hat eine Privatinsolvenz hinter sich. Aber wie gesagt, ich habe mit dem nicht allzu viel zu tun. Ich habe das nur mitbekommen, dass er das gemacht hat. Und ich bilde mir ein, das ging länger bei ihm als 3 Jahre. Ja. Ja, ich glaube es auch, dass es 5 waren bei ihm. Okay, siehst du mal, Leute, habe ich keinen Plan von. Ich hab nicht vor, eine Privatinsolvenz zu benötigen, jemals. Aber wisst ihr, was ich vorhab? Mich privat kranken zu versichern, noch bevor ich 40 bin. Also quasi dieses Jahr noch. Weil verdienen tue ich mittlerweile genug. Also sowohl was die Grenze angeht, als auch monatlich, dass ich mir das leisten kann. Plus eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das wird alles nicht billig, aber wenn ich mir angucke, wie unglaublich viel Geld ich bezahle schon an Krankenversicherungen und allem. Ich habe letztens auf meiner Gehaltsabrechnung geguckt. Ist das auch drinne? Warum? Also ich meine, ich sehe da aktuell, außer dass es, je nachdem wie man es macht, natürlich ins Geld gehen kann, rein behandlungstechnisch Höchststeuer. Also ja, Höchststeuersatz, aber nicht den reichen Steuersatz, den nicht. Also ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, du hast ja Höchststeuersatz und dann nochmal einen höheren Höchststeuersatz, den nicht. Aber Höchststeuersatz, ich weiß es gar nicht. Müsste ich mal reingucken, was mein Steuerberater da... vermutlich Höchststeuersatz, ja. Wie kannst du berufsunfähig werden? Ja. Mich fährt zum Beispiel ein Auto an. Man weiß ja nie in Frankfurt. Das kann wahrscheinlich schneller passieren, als man denkt. Leider nicht. Nee, Kai, sag mal, warum? Interessiert mich. Ich sehe da bis jetzt für mich aktuell eher Vorteile. Ich bezahle eh schon saumäßig viel Gebühren. Und insgesamt wird es sicherlich ein bisschen teurer. Wenn ich das aber noch abschließe, bis ich 40 bin... Und dementsprechend das auch so plane alles, dass ich im Alter nicht unverhältnismäßig viel mehr bezahle, erscheint das für mich eine sinnvolle Sache zu sein, mich privat kranken zu versichern. Du weißt nie, ob du die später noch die Beiträge bezahlen kannst. Gut, hey, das ist alles irgendwie eine Wette auf die Zukunft. Du weißt auch nicht, ob du später mal krank wirst und es wirklich gut gebrauchen könntest, ordentlich behandelt zu werden. Das Argument kannst du ja theoretisch in beide Richtungen drehen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich die Beiträge später noch bezahlen kann. Erstens will ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung dazu, also eine gescheite Berufsunfähigkeitsversicherung dabei haben, weil wenn du wirklich mal berufsunfähig wirst, dann kannst du wahrscheinlich nicht bezahlen. Ansonsten habe ich jetzt schon einiges Geld auf der hohen Kante. Ich habe mein ETF Sparstelz. Ich habe zwei Konten mit ordentlich Kohle drauf, also es sieht durchaus danach aus, als könnte ich den Beitrag mein restliches Leben bezahlen. Dankeschön, Sebasuchan 95. Das klingt sehr nach einem Weep-Name. Gut, das glaube ich dir, Florian. Nee, Flosin. Das glaube ich dir, wenn du da liegst und bist am Verbluten, dann werden die wahrscheinlich private und gesetzlich Versicherte beide versorgen, so dass sie nicht den Löffel abgeben, ja? Das kann ich mir durchaus vorstellen, ist ja auch gut so. Ich meine, ganz ehrlich, wäre auch echt blöd, wenn das nicht so wäre. Aber bei allem anderen, ich habe das jetzt ja ein paar Mal selbst am eigenen Leib schon gespürt und gemerkt. Also ich habe ein paar Mal jetzt schon selbst bezahlt beim Arzt und ich habe auch beispielsweise schon mal für meine Mutter einen Termin gemacht beim Orthopäde für die Hüfte und sowas. Kann euch sagen, es ist komplett Unterschied wie Tag und Nacht. Erstens bei der Terminvergabe. Wenn du, sag mal, du willst einen Termin beim Hautarzt haben für so jährliches oder zweijährliches Hautkrebs-Vorsorge-Untersuchungszeug. Naja, also ich habe das wahrscheinlich auch schon gemacht, da wo man mit so einer Lupe, so einem Lichtding abgescannt wird und geguckt wird, so wie sind so der Leberfleck, ist das, sieht das alles noch okay aus, ja? Also wenn du so Hautkrebsvorsorge machen willst, da brauchst du bestimmt, wenn ich mir hier jetzt in Hanau einen Termin holen würde, bestimmt 3-4 Monate im Voraus. Gut, kann man jetzt sagen, es ist Hautkrebsvorsorge, kann man ja im Vorfeld planen, aber ich sage euch das nur mal zum Vergleich, ja. Wenn ich da jetzt anrufen würde, ich kann euch übrigens tatsächlich einen praktischen, wirklich was sagen, aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal so einen ekligen, Fleck oben auf dem Kopf. Da wusste ich nicht genau, was es ist. Letztendlich hat sich einfach nur irgendwie Gut, was es war, kann ich euch danach erzählen, ja. So einen komischen Fleck. So Fleck auf dem Kopf, ja. Und ich habe gedacht, hä, was ist das? Wo kommt das her? Was macht das da? Und da habe ich angerufen bei unserem Hausarzt, Hautarzt, habe gesagt, hier, müssen wir einer gucken. Und da kamen die wirklich mit um die Ecke, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen oder irgendwie, 7 Wochen oder sowas in der Richtung. Und da habe ich auch gemeint, ja, Moment, also mal angenommen, das ist jetzt wirklich was Gefährliches. Also entweder in 7 Wochen ist mir der Kopf abgefault oder es ist nichts Schlimmes, da muss ich auch nicht mehr kommen. Also, habe ich mal geguckt nach Termin, also in Praxis mit Terminvergaben für Private und Selbstzahler. Du musst ja nicht privat versichert sein, um dich privat behandeln zu lassen. Du kannst es ja auch selbst bezahlen. So, habe ich da angerufen beim Hautarzt, habe gesagt, ich bezahle selbst. Leute, das war nicht so nach dem Motto in 6-7 Wochen. Das war so nach dem, ich hab ihr da gesagt am Telefon, an der Anmeldung gesagt, also mir passt eigentlich am besten montags, weil ich habe halt montags immer frei. Ich habe da irgendwie mittwochs angerufen und so. Und da meinte sie so irgendwie, ja. Also weil ich habe gesagt, ich bin gerade in Frankfurt auf der Arbeit und montags habe ich immer frei. Da meinte sie, ach, wenn sie eh schon hier in Frankfurt sind, wie sieht's denn heute Mittag aus? Und das ist halt wirklich, also das ist schon wirklich ein krasser Unterschied, oder? 7 Wochen versus kommen sie mal heute Mittag schnell vorbei. So, und man könnte jetzt vielleicht sagen, hey, das ist so ein Einzelfall gewesen, ja. Ich habe halt einen Hautarzt erwischt in Hanau, der mega viel zu tun hatte. Und in Frankfurt einen, der halt Däumchen dreht den ganzen Tag. Aber nicht nur das, ich habe das ja noch ein paar Mal gemacht, ja. Ich war beispielsweise mal bei einem HNO, zweimal schon bei einem HNO-Arzt und habe selbst bezahlt. Easy. So nach dem Motto, kommen Sie morgen vorbei. Ich war, für meine Mutter habe ich einen Termin gemacht beim Orthopäde und war hier nächste Woche Montag, passt wunderbar. Und die Behandlung war wirklich gut, das kann ich mal sagen. Die war, also meine Mutter hat Hüftprobleme gehabt. Und die hat da irgendwie, irgendwas im Gelenk hat sich entzündet. Ich meine, die ist auch schon über 70, kommt sowas mal vor. Und die hat Gelenkprobleme gehabt. Und die hat Wochen und Monate lang so dumpfe Schmerzen 24/7 in der Hüfte gehabt, ja. Die war beim Hausarzt. Der Hausarzt hat ihr zweimal Schmerzmittel gegeben. Beim zweiten Mal Schmerzmittel an dem Tag hat sie Herzprobleme davon bekommen und muss ins Krankenhaus. Leute, da hab ich's mit der Angst zu tun gekriegt. Ich kann euch sagen, ey, wenn euch eure Mutter anruft auf dem Handy und sagt, sie hat Herzprobleme, ruft mal den Notarzt, da macht ihr euch halb in die Hose, das kann ich euch sagen. Also das sind so Dinger, es gibt halt Leute, von denen möchte man nicht, dass sie sterben, ja, die Eltern gehören ja da in der Regel dabei. Und da habe ich es erstmal schon ein bisschen mit der Angst zu tun gekriegt, Notarzt gerufen, da habe ich sogar auf Twitter gepostet, hier Twitter, Max FPS, Notarzt, so, ja, nein, was auch immer. Twitter. Habe ich ja sogar gepostet auf Twitter. Nachts, wo ich in der. Ja. Also, da habe ich ja nachts oder spät abends mit ihrem Krankenhaus auf der Notaufnahme gesessen. Wäre es nicht schneller, selbst 112 anzurufen? Ja, das war die Kurzfassung. Natürlich hat sie nicht bei mir angerufen und hat gesagt, Max, ruf mal den Notarzt an. Die hat bei mir angerufen und hat gemeint, sie hat irgendwie Herzrhythmusstörungen oder Herzprobleme. Und dann, als ich dann unten bei ihr gewesen bin, habe ich gesagt, wir rufen jetzt den Notarzt an. Das war die Kurzfassung. Das will ich jetzt gar so sehr, also sehr ausbreiten. Zumindest gehen wir bis heute relativ stark davon aus, dass das ausgelöst wurde durch diese Schmerzmittel, die sie da bekommen hat, weil sie es beim ersten Mal schon ein bisschen Probleme hatte. Und danach hat sie immer noch Hüftprobleme gehabt. Natürlich, es geht ja nicht, wenn du mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wirst, gehen ja deine Hüftprobleme nicht weg davon. Im Krankenhaus wollte sich das natürlich keiner angucken. Dann war sie danach nochmal bei irgendeinem anderen Orthopäde. Dann war sie bei irgendeinem Orthopäden-Dings-Zentrum im Krankenhaus. Und das war eh der Hit. die haben das geUltraschallt und hätten das ohne Probleme erkennen müssen, dass das Gelenk entzündet ist, ja. Die haben das geUltraschallt und haben zu ihr haben ihr schon während dem Ultraschall was erzählt von Hüftoperationen. Müsst ihr euch mal vorstellen, die hat überhaupt nichts an der Hüfte, was operiert werden muss. Die haben ihr beim Ultraschall beim Ultraschall haben sie ihr schon erzählt, man könnte ja eine Hüftoperation machen. Und am Ende kam halt raus, ach nee, es ist doch nichts, wo man operieren muss. Und anstatt der was dagegen gemacht hat, im Krankenhaus, gegen eine Entzündung im Gelenk, haben sie einfach heimgeschickt mit, ach, nehmen sie Schmerztabletten und geht schon wieder von allein weg. Und das wohlgemerkt mit dem Hinweis, dass sie Schmerztabletten, diese Art von Schmerztabletten, die sie nehmen soll, nicht verträgt sie nicht, weil sie Magenprobleme hat. So, ist auch egal. Und so, da habe ich gesagt, weißt du was, Mama, jetzt reicht's. Wir machen das jetzt anders. Ich hatte ja in der Zeit schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, weil ich selbst schon ein paar Mal selbst bezahlt zum Arzt gegangen bin und gesagt, Mama, es reicht jetzt. Ich rufe jetzt in Frankfurt beim Orthopäde an. Ich wusste, ich habe mal selbst für mich geguckt und wusste, dass am Hauptbahnhof einer ist, der super Bewertung hat. Ich habe mal selbst überlegt, ob ich da hingehe zu Zeiten, wo ich noch so Rückenprobleme hatte, weil ich zu wenig Sport gemacht habe. Ist ja glücklicherweise alles gefixt mittlerweile durch, wer hätte es gedacht, mehr Bewegung. Naja, zumindest habe ich da angerufen, habe gesagt, hier, da und da, so sieht's aus, Probleme. Und da haben die gesagt, ja, kommen Sie dann und dann vorbei. Das war, keine Ahnung, 3 Tage später oder so, konnten wir da vorbei. Montags, genau, weil ich weiß, ich hatte ja frei. Montags konnten wir vorbeikommen. Und ich muss euch sagen, Leute, es war Unterschied wie Tag und Nacht. Also, insgesamt, ich war ja bei beiden Behandlungsterminen mit dabei. Ich meine, ich musste den Kram im Endeffekt auch bezahlen, ja, dabei. Und insgesamt waren wir beim Arzt an die 40 Minuten drinne. Ja, das erste Mal irgendwie so paar 20 und das nächste Mal noch 10 Minuten zum Gucken. Der hat genau das gleiche gemacht wie im Krankenhaus. Hat das geUltraschallt, hat gesagt, ja, okay, wahrscheinlich ist das wirklich so, was vermutet wurde. Entzündung im Gelenk. Hat dann noch irgendwelche Einrenkübungen gemacht und hat ihr Abschwelldesinfektion, antibakteriell, keine Ahnung, Spritze da ins Gelenk gegeben. Das ist ja auch was, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Das ist bestimmt schmerzhaft. So, und dann war das Ganze nach 2 Wochen wieder weg. Und die hat sich Monate rumgeschlagen im Vorfeld damit. Nach irgendwie 1,5 Wochen, 2 Wochen waren wir nochmal da. Und hat auch gesagt, alles gut jetzt. Er hat nochmal Ultraschall gemacht, hat gesehen, aha, die Entzündung ist auch wieder weg. Ja. Ja. Und so sieht's aus. Da wurde man halt ordentlich behandelt und wir waren 40, 45 Minuten da insgesamt drin. Das ist mehr, als ich meinen Hausarzt wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren gesehen habe. Zusammen. In den letzten 5 Jahren wahrscheinlich. Ja. Und deswegen, nachdem ich persönlich selbst so gute Erfahrungen bisher damit gemacht habe, habe ich mir jetzt überlegt, okay, anstatt massig 800 Euro oder sowas für gesetzliche Versicherung zu bezahlen, irgendwie sowas in dem Dreh stand auf meiner letzten Gehaltsabrechnung drauf, kann ich auch mich privat versichern lassen. Der Arbeitgeber bezahlt ja immer noch den Anteil weiter. Was hast du gezahlt? Ah, da sage ich gleich was zu, weil da kamen eben noch ein paar mehr Fragen zu. Ist so. Ja. Philo, danke für den Sub. Das ist so. Ich war jetzt ja schon als Selbstzahler bei ein paar privaten Praxen oder halt bei auch ein paar welchen, die gesetzlich versichert und Privatpatienten nehmen. Das ist so. Die haben getrennte Wartezimmer oftmals. Dass es eben kein Unmut gibt, dass dort irgendein Dude reinkommt, 5 Minuten später zum Arzt darf und ein anderer 45 Minuten wartet. Das hat schon seinen Grund. Sicherlich könnte man auch sagen, ja, das private Wartezimmer hat komfortable Stühle, bla bla bla. Ich bin mir sicher, der Hauptgrund ist, dass sie das voneinander nicht so sehr mitbekommen. Weil da wäre ich auch pisst, wenn ich sehen würde, dass irgendeiner gerade reingekommen ist und direkt rein darf, versus ich sitze 45 Minuten im Badezimmer. Ne? Logisch, wäre ich da pisst. Ja, ist so. Ja, ist so. Ich sag, nee, also, dazu kann man nur sagen, das ist nicht so. Also, die können sich nicht irgendwas ausdenken. Es gibt zwei Sachen, also, was heißt zwei Sachen? Es gibt eigentlich eine Sache, die ihr machen, also, nein, zwei Sachen. Zwei Sachen, die ihr machen könnt, wenn ihr nicht privat versichert seid, aber zu einem Arzt gehen wollt und selbst bezahlen. Das erste ist, ihr könnt wie bei jedem anderen Laden, wo ihr irgendwelche Dienstleistungen kauft, schon im Vorfeld mal fragen, mit was muss man denn grob rechnen. Natürlich wissen die nicht, die werden euch dann sagen, ja, kommt immer ein bisschen drauf an, was gemacht werden muss, aber so eine Standarduntersuchung mit dem und dem so und so viel. So. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also das ist das Erste, was ihr auf jeden Fall machen könnt. Das Zweite ist, ihr könnt fragen, mit welchem Satz die standardmäßig abrechnen, weil es gibt so eine Gebührenordnung, da steht drinne, also auch ein privater Arzt kann sich nicht einfach random was aus den Fingern saugen, zumindest nicht ohne euch das vorher zu sagen, was verschiedene Tätigkeiten kosten. Es gibt eine Gebührenordnung, GOE oder so heißt das Ding, da gibt es für nahezu alle Dienstleistungen, die ein Arzt erbringen kann, gibt es Tabellen, wo drin steht, was die kosten. So, und dann gibt es einen Faktor, wie viel der, also mal wie viel das genommen wird, ja? Also normalerweise ist 1, also sprich das, was in der Tabelle steht, und da könnt ihr den Arzt mal fragen, mit welchem Faktor er standardmäßig abrechnet. Die meisten rechnen mit 2,5 oder 2,8 ab. Mehr dürfen sie, soweit ich weiß, auch gar nicht, ohne das explizit im Vorfeld zu sagen. Also sprich, die dürfen maximal, sagen wir mal, das Dreifache abrechnen von dem, was in der Tabelle steht. Also wenn ihr nichts Großartiges macht, kann das gar keine Riesenrechnung geben. Also, es sei denn, man sagt euch das explizit im Vorfeld. Ja, also, aber wie gesagt, wenn ihr fragt, ungefähr sowas, mit was muss man so ungefähr rechnen, beziehungsweise fragt, mit welchem Satz die abrechnen, standardmäßig, dann wissen sie zumindest schon mal, dass ihr ein bisschen Ahnung habt, wovon ihr redet. Und zweitens können sie euch dann auch nicht sonst irgendwie irgendwelche Märchen erzählen. Ja, kannst du halt nicht. Also du kriegst keine Überraschungsrechnung. Und auf die Frage raufhin, wie viel ich bezahlt habe beim Orthopäde. Okay, Chat. Ratet mal. Also, ich war mit meiner Mutter beim Orthopäde. Wir waren insgesamt, sagen wir mal, zweimal 20 Minuten drinne, um es einfacher zu machen. Hüfte wurde behandelt mit Ultraschall, Spritze und Gespräch, Erklären und allem. Und dann nochmal kontrolliert. Was meint ihr, was das Ganze gekostet hat am Ende? 450, 500. Also, ich sag euch mal, mit was ich gerechnet habe. Ich persönlich habe auch mit irgendwas um 300 bis 400 Euro gerechnet. Sag ich euch, ganz ehrlich. Ja. Am Ende hat es 105 Euro gekostet. Also die Leute, die 100 Euro gesagt haben, war gar nicht so schlecht. 105 Euro hat es gekostet. Und da muss ich doch ehrlich sagen, ich meine, er hat ja auch nicht viel gemacht. Aber trotzdem, unterm nicht 2 Stunden. Zweimal 20 Minuten. Und da muss ich sagen, also dafür, dass man so gut behandelt wurde, der auch erklärt hat, was er macht, man den fragen konnte und sich Zeit genommen hat und vor allem das Wichtigste, dass es geholfen hat, ist das vollkommen in Ordnung. Also ich hätte auch 200, 300 Euro für bezahlt, 400 auch. Egal, Hauptsache geht's wieder besser. Ich habe die aber auch im Vorfeld gefragt, wie sie abrechnen und die meinten mit einfachem Satz. Das heißt also quasi nur das, was in der Tabelle steht, ohne krasse Zuschläge oder ohne verdoppeln und verdreifachen. Das ist relativ selten, wie gesagt. Die meisten rechnen standardmäßig mal 2,5 mal 2,8 ab. Aber der hat von Anfang an ganz klar gesagt, er rechnet nur, es sei denn, es ist irgendwie ein Sonderfall, es wird mega kompliziert, er rechnet das nur mit einfachem Satz ab. Und ich habe trotzdem mit mehr Geld gerechnet, ganz ehrlich. Ich hätte auch irgendwie so mit 300, 400 Euro gerechnet. Aber 105 Euro, konntest du dich echt nicht beschweren. Ja, so ein bisschen schon, ja. Genau, das ist das Erste, was ich sage. Ich mache Twitter-Post für euch. Hast du deinen Agila verkauft? Ja, habe ich. Genau, ich hätte sagen müssen, Leute, lasst mich mal schneller ran, ich mache Twitter-Post für euch. Sehr gute, perfekte Idee. So kriegt man Termine. Ja, und das ist halt ein Vorteil, wenn man den Kram selbst bezahlt oder privat versichert ist. Es geht halt einfach schneller. Und nicht nur schneller, die Behandlung ist auch besser, weil die sich einfach mehr Zeit nehmen. Und oftmals ist Zeit ja auch ein ausschlaggebender Faktor bei vielen Sachen. Also sowohl in der Geschwindigkeit, ja, je nachdem, was du hast, umso schneller man das behandelt und merkt, umso besser. Aber auch Zeit mit, dass du mal deinem Arzt was erklären kannst, dass der auch dich mal was fragen kann und man kann da mal kurz rüberreden. Also man findet ja schon ganz viele Sachen raus, woran es liegen könnte oder was die Probleme sind, wenn man einfach nur mit den Leuten reden kann und nicht in 2,5 Minuten 5 Leute durchhaben muss und eigentlich nur noch die Krankmeldung unterschreibt. Danke fürs ans Trinken erinnern, Leute, habe ich gerade gemacht. Wie gesagt, 105 Euro. Ja. Mr. Mugame, Pog Subscription, Dankeschön. Nee, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Also ich wurde schon mal ein bisschen gescammt. Ich war mal bei einem HNO-Arzt in Frankfurt. Da habe ich morgens angerufen, weil ich irgendwie war mein Ohr verstopft. Ich habe auf der einen Seite, auf dem einen Ohr nichts mehr gehört. Das war schon ein bisschen doof. Und dann habe ich da angerufen und gefragt, ob die das mal sich angucken können. Gut, im Endeffekt musst du da halt das ausspülen und sauber machen und keine Ahnung, sodass es halt wieder geht. Und die haben auch gesagt, kommen Sie mittags vorbei, bin ich in der Mittagspause hin, wunderbar. Also ging halt auch mega schnell. Und die haben halt nichts anderes gemacht, wie halt mit diesem Sauger und mit Licht, das, was sich da irgendwie festgesetzt hat, da im Gang rauszumachen. Was übrigens jedem von euch passieren kann. Hat mir auch mal einen Arzt erklärt, also das ändert sich auch über die Jahre, je nachdem, wo sich im Ohr was ablagert und wo da was produziert wird. Also ihr könnt noch so gut eure Ohren sauber machen, ihr könnt trotzdem immer sowas haben. Ja, Bock hätte ich da auch nicht drauf, das sauber machen zu müssen. Und zumindest am Ende haben sie mir halt irgendwie, glaube ich, fast 70 Euro abgerechnet. Und auf der Rechnung, Leute, auf der Rechnung standen Dinger drauf, die haben die im Leben nicht gemacht. Da stand was von Beratungsgespräch, mikroskopischer Untersuchung, nichts davon haben sie gemacht. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, so einen Sauger zu nehmen und ein Licht und ins Ohr zu gucken und das sauber zu machen, ja, also, gut. Aber ich meine, ich habe mich nicht großartig beschwert. Ich habe morgens angerufen, konnte in der Mittagspause hin. Allein schon dafür war es mir das irgendwie wert. Letztendlich war aber schon ziemlich gescammt. Klexi, ah nee. Aber danke fürs Erinnern, habe ich gerade schon gemacht. PV Ike. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausspreche. Aber danke für den Prime Sub. Wird die private im Alter nicht mega teuer? Das kommt drauf an, wie man es macht. Also, in der Regel sagt man, nach 40 lohnt sich's ja nicht mehr, was übrigens auch der Grund ist, warum ich jetzt noch vor 40 machen will. man kann das so planen, dass man früher mehr einzahlt, dass man im Alter nicht mehr bezahlt oder theoretisch sogar im Alter weniger bezahlen muss. Ich glaube, da gibt es dann Tarife, damit dass du im Alter quasi entlastet wirst. Ja. Natürlich, unterm Strich, musst du alles das bezahlen. Früher oder später. Wieso ist das denn so? Du meinst die bessere Behandlung? Das ist ganz einfach. Weil du privat viel mehr Geld abrechnen kannst für die gleiche Dienstleistung als bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Geld kriegt er bei beiden, aber der bekommt einfach mehr dafür. Und weil der mehr bekommt, kannst du halt dir auch erlauben, beispielsweise mal einen Patienten 15 Minuten zu behandeln und mit dem in Ruhe zu reden und überlegen, was können wir machen, anstatt dass du in der gleichen Zeit 3-4 Leute durchprügeln musst. Die haben einfach mehr Zeit, unterm Strich, weil sie besser abrechnen können. Deswegen sind die auch so, nennen wir es mal, so zuvorkommend gegenüber privatversicherten und selbstbezahlenden Leuten. Weil das einfach Geld bringt. In der gleichen Zeit deutlich mehr Geld als gesetzlich versichert. Natürlich muss man sagen, da müssen sie aber halt auch ein bisschen was für machen, ja. Also, du musst dann als Arzt schon die Leute auch davon überzeugen, wieder zu dir zu gehen. Weil du hast halt die Auswahl, wenn du privat versichert bist oder halt die Sachen selbst bezahlst. Da kannst du heute sagen, nö, kein Bock mehr auf den Dude. Ich gehe einfach woanders hin. Und es stehen halt da nicht Schlange. Wenn der halt sackt, stehen halt nicht bei ihm Schlange. Die Leute Schlange. Wohingegen, wenn du gesetzlich versicherter Arzt bist mit Kassenzulassung, der gesetzlich Versicherte nimmt, da stehen sie ja die Leute Schlange, ob du jetzt gut bist oder nicht. Bei Leuten, die gut sind, sogar noch mehr. Also ja, du musst halt auch auf was auf die Reihe kriegen als Arzt, wenn du viele Privatversicherte haben willst. Was eigentlich ganz gut ist, ja. Dass du dich ein bisschen anstrengen musst. Aber auf der anderen Seite, die Leute halt auch dann ein besseres Gefühl haben, gut behandelt worden zu sein. Und Leute, ich kann euch sagen, es ist schon einfach ein ganz anderes. Du fühlst dich. Es macht einen Unterschied. Also, möchte ich sagen, man hat einfach ein deutlich besseres Gefühl, wenn der Arzt mal 5 Minuten Zeit hat, mit dir zu reden, anstatt nur die Krankmeldung unterschreiben. Anstatt so die Krankmeldung zu unterschreiben. Du gehst da mit einem deutlich beruhigteren Gefühl raus und ich könnte mir vorstellen, keine Ahnung, ob es dazu Studien gibt, dass das aber auch für die Genesung nicht verkehrt ist. Also wenn die Leute sich gut behandelt fühlen und beruhigt da rausgehen und keine Panik mehr schieben und sowas, dass irgendwas ist, dass das auch dazu beiträgt, dass sie schneller wieder gesund sind. Sag ich jetzt einfach mal, ohne zu wissen, ob es dafür Studien gibt, aber ich würde wundern, wenn es nicht so wäre. Kassenzulassungen sind begrenzt, ja. Ja, wie gesagt, also die super Argumente dagegen habe ich jetzt immer noch nicht gehört. Also man außer die Bedenken, dass man halt vielleicht die Beiträge nicht mehr zahlen kann. Aber wie gesagt, das ist ja alles eine Wette auf die Zukunft im Endeffekt. Wenn du darauf wettest, dass du nie krank wirst, ist es verschenkt, ja. Du könntest aber genauso gut in 3 Jahren mal was Ernstes haben, wo du dich freust, dass du es erstens nicht selbst bezahlen musst und zweitens bessere Behandlung kriegst. Mit Lebensnotwendigem geht man keine Wette ein. Ja, das ist doch das, was ich sage. Dann ist ja gerade in dem Fall sinnvoll, sich privat zu versichern, oder? Wenn du es aus dem Gesichtspunkt siehst. Letztendlich sind Versicherungen immer eine Wette auf die Zukunft. Egal, wie du es siehst. Und wenn man halt davon ausgeht, gerade wenn du dich zu was Lebenswichtigem absichern willst, dann müsstest du ja erst recht sagen, ja, mache ich. Deswegen Zusatzversicherung, das hatte ich, da kann ich jetzt nicht so viel qualifiziert was zu sagen, weil das habe ich mir vor einer Weile mal angeguckt. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das für mich nicht so angeboten irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr warum. Genau, wenn ich damit rechne, dass ich nie krank wäre, ja, dann würde ich es auch nicht machen. Ja, das stimmt. Wenn man Kinder hat und Familie und die mitversichern will, dann lohnt sich das nicht. Ja. Was, da frage ich mich, geh zum Arzt und zahle privat. Der macht ein Rezept für Krankengymnastik, das wird... Nee, naja. Wenn er beide Zulassungen hat, weiß ich nicht, ob was er da... Was er, also nee, also kannst normalerweise nicht zu einem privaten, zu einem rein privaten Arzt gehen und dort beispielsweise irgendwelche Überweisungen bekommen für gesetzliche Krankenversicherungsleistungen. Nee, das geht nicht. Der kann dich aber genauso gut krank schreiben und sowas. Das geht. Also du kannst ohne Probleme zu einem rein privaten Arzt gehen und der gibt eine schreibt dich krank. Ja. Das gibt's. Das geht. Das ist kein Problem. Was du nicht machen kannst, ist, du gehst zu einer rein privaten Praxis und kriegst eine Überweisung zur gesetzlichen Krankengymnastik oder so. Das geht nicht. Wenn du einen hast, der privat und gesetzliche Zulassung hat, ja, wer weiß nicht, vielleicht drehen die da irgendwas. Wo ist das der Fall? Vielleicht bei... Nee. Ja, vielleicht bei Zahnersatz oder... Wobei, selbst da ist es, was das Gesetzliche angeht, ziemlich kacke. Da musst du auch die meisten Sachen selbst bezahlen. Das wundert mich in der Tat auch nicht, klar. Da kannst du Geld verdienen, as fuck. Das stimmt schon, das wundert mich nicht. Da muss man sicherlich ein Auge drauf haben. Wenn die dir erzählen, ah, okay... Dann lassen sie uns doch in 2 Wochen nochmal gucken. Ach, und jetzt in 2 Wochen vielleicht nochmal. Ja, bestimmt, ja. Ja. Also... Das, wie gesagt, das habe ich noch vor, bevor ich 40 bin. Private Krankenversicherung. Und ich meine, erstmal muss ich mich weiter schlau machen dazu. Ich werde nicht von heute auf morgen eine abschließen. Ja, das sage ich euch gleich. Ich werde da nicht irgendwie mit Blödsinn so nach dem Motto, heute ist mir es danach. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das steht bei mir auf der Agenda, wie man so schön sagt. Also private Krankenversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Gerade das in Kombination erscheint mir schon sinnig. Und ob, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass sich das lohnt, wobei das bestimmt von Einzelfall zu Einzelfall verschieden ist. Siehst du? Aber alles, was ich bisher an Erfahrung gemacht habe, somit ich bezahle es mal selbst, war um Längen angenehmer und besser als das, was ich ich gehe mal gesetzlich hin hatte. Es ist einfach Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Die sind viel netter, weil sie mehr Zeit haben, sind aufmerksamer, was man ihnen erzählt, hören einem zu, sagen was. Also, unterm Strich muss ich sagen, ich gehe viel lieber zu einem Arzt, wo ich selbst bezahle oder halt zu einem privaten, als zu einem gesetzlichen. Und ich gehe auch mit einem besseren Gefühl raus am Ende. Ja. Na gut, aber jetzt genug über irgendwelche Krankheiten oder sonstige Geschichten. Können wir uns doch irgendwas angucken jetzt mal? Zeig mal her. Haben wir noch irgendwas, was wir uns schnell geben können, bevor Boomer müde, Boomer schlafen, Bettge-Time ist? Was ist das? How this SQL command blew up a billion dollar company. Der zeigt uns jetzt aber nicht dieses Meme mit dem Drop Table auf dem Autokennzeichen, oder? What the fuck? Chatge, was hier los? Haben wir schon das GitLab-Prot-Team? Ja, haben wir uns schon angeguckt. Gachi. Ja, ich hab's in der Vorschau noch gesehen, Gachi-Bass. Warum? Was? Heartland? Habe ich noch nie was davon gehört. Scheint schon ein bisschen Drop Table Users. Oh, das sieht schon mal gefährlich aus. Komm, wir gucken uns das jetzt an. Wir gucken uns das jetzt an, was.
Security is a must, not. Robust security is a must, not an option.
Das ist aber auch schon ein bisschen älter, oder? Das ist low-res Bildschirm.
This was part of Heartland Payment Systems' Merchant Bill of Rights, meant to set the industry standard in credit card processing. Sitting between the merchant and the card network, Heartland was responsible for processing 100 million customer transactions per month. If someone was able to crack into their payment processor,
was natürlich nie passiert ist,
with in-flight credit card data may or may not all be encrypted.
Was ich übrigens eben meinte, ist das hier. Job Tables, Nummernschild. Ja. Yeah. Also, seriously, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt, ob das wirklich funktioniert hat oder ob das einfach nur so ein irgendein Meme-Bild ist, ja, aber ich meine, für möglich halte ich vieles in der Richtung. Okay.
Kind of sat there stealing data for months, well, that'd be pretty bad. Let's hope that never happens. A few cybercrime enthusiasts were enjoying their typical Wednesday pastime, sifting through hundreds of websites trying to find one that was susceptible to their attacks, most notably SQL injection. One resided in Miami, Florida, while the others were from Russia.
Ah!
Блять, я не знаю, что...
Hey, boss, the camera time. A few websites we can hack. Send it over. Let me take a look. Sure, boss. Haven't looked at what database they're using, but definitely not sanitized. Bro, is this a joke? We're not gonna make any money from this. Remember, we're gonna get rich or die trying. Yeah, but I was hungry. Fine. I also have a second one.
Moment, hat er hier Hollywood gerade laufen? Sieht ein bisschen so aus, oder?
Okay. Fine. I also have a second one. Take a look.
Oh, Microsoft SQL, ja, dann wundert mich nichts mehr.
It was a programming language used to query databases. For example, when you search for spaghetti on Amazon, a SQL query will be made for spaghetti in the product table to return all of the spaghetti.
Das halte ich meine, das ist nur ein Beispiel, aber das halte ich für ein Gerücht, dass es bei Amazon so direkt funktioniert.
SQL injection is one of the most common cyber attacks, and I've left a link in the description for a great walkthrough on how it can be carried out. Quick summary though,
the user passes SQL code as input, which the application places into a query. However, this extra SQL code changes the meaning of the query, causing an unintended output. And this output is then used elsewhere in the application, causing unintended behavior.
Launch code accepted. Sending nukes in 3, 2, 1.
The hackers didn't find any interesting content in this database. They also weren't just trying to log in as some user to the web portal, as that would be easily detectable and simply too small in scope. They had much bigger plans in mind. The database they had access to was Microsoft SQL Server 2000.
Alter, wie alt? Moment. Wie alt ist das?
The database they had access to was Microsoft SQL.
Also entweder ist das Ganze schon vor Urzeiten passiert, oder es ist ja wirklich fahrlässig, damit noch rumzuhantieren.
SQL Server 2000. SQL Server uses its own Transact SQL or T-SQL querying language, which is basically SQL with a fancy hat. SQL Server has...
Leute, SQL oder SQL? SQL. 2008 rum war das, okay. Ich bin auch für SQL. SQL beste.
Many quirks and features, most notably for the situation at hand, there are extended stored procedures. Now, non-extended stored procedures, also known as stored procedures, proc, storp, sproc, sto, pro, stored, proc, store, proc, are essentially just many SQL statements bundled together into one, generally for repetitive tasks like deleting a bunch of temporary tables or cleaning stale data. Now, extended stored procedures can perform tasks impossible to write natively in T-SQL. Behind the scenes, it simply executes a DLL file. In Windows, you may have seen DLL files in various applications.
Hört sich auch sehr begeistert an beim Vortragen des Videoskripts.
These are dynamic link libraries, which are files that contain code, usually C++, which...
Ja, okay. Lassen wir es mal so stehen.
When executed by a process, can do pretty much anything.
Stimmt
so
ja so
nicht, aber...
The extended
stored procedure we want to look at is XP command shell. Spawns a Windows command shell and passes in a string for execution.
Ah, beste Sache. Sowas sollte man unbedingt in SQL drin haben. Shell exec. Ja, ganz tolle Idee.
This sounds kind of sketchy. Why would you ever want to run shell commands in your SQL client? Well, use cases generally involve wiping the entire server. I mean, for database admins to strategically interact with the server's file system in various ways, such as listing, copying, or renaming files.
Ja, was könnte nur schiefgehen?
You could also combine this with the scheduled job feature to perform automated tasks, like generating a daily summary of a table as an output file. But like Stack Overflow guy and the FBI recommends, probably don't use it. Move this complex logic to the application layer if possible. Command shell isn't a free pass for hackers to instantly blow up your server, though. It is only available.
Okay, Chat, lass mal kurz gucken. Enzifog, so, was schreibt er denn? Hi zusammen. Ich habe kurz eine Frage an die ITler. Wenn ich Windows 10 und Windows 11 Maschine klone, bleibt ja immer dieselbe SID beim... Oh, Windows-Fragen. Monka S. Da bin ich sicher, ob wir dir hier so viel helfen können bei... Okay, bleibt ja immer dieselbe SID beim User. Jetzt habe ich einerseits gehört, dass es zu Problemen kommen kann und von andererseits keine Probleme macht. Wie ist da deine allgemeine Meinung? Kannst du nicht die SID einfach resetten? Ich habe keine Ahnung von Windows, aber kann man die nicht einfach resetten? Ich habe keinen blassen Schimmer davon. Vielleicht, wir haben manche Windows-Admins im Chat. Ich habe hier ab und zu schon Windows-Fans gesehen. Ob die jetzt gerade da sind? Niemand will sich outen. Ja, verständlich. Sollte kein Problem verursachen, sagt einer. Ja, gut. Also, du musst jetzt dem Chat glauben oder nicht, weil ich habe keine Ahnung.
available to the sysadmin SQL Server role by default. Furthermore, isn't a free pass for hackers to instantly blow up your server, though. It is only available to the sysadmin SQL Server role.
Klingt sinnvoll, dass Shell ausführen nur Server-Admins dürfen oder Systemadministrator dürfen.
By default. Furthermore, commands executed with Command Shell are executed with the permissions of the user which owns or started the SQL Server process.
Ja.
So there are two levels of permission here. First, the
ja, wahrscheinlich lassen die ihren Server auch als System laufen und dann ist eh vorbei.
The web portal connected to the database will have a certain level of SQL Server privilege, which determines whether or not they are able to run XP Command Shell in the first place. Secondly, the Windows user which started the SQL Server process will have a certain level of operating system privilege, which determines what XP Command Shell is able to do. But allegedly, this random web portal was connected to SQL Server with sysadmin credentials.
Geil! Sehr schön!
And the process was also started by a fairly privileged user. Therefore, the attackers were able to execute Command Shell and download what the FBI calls their hacker tools. Most importantly, this includes setting up a back door so they can get in and out even if the front door gets patched. But this is all within the company's corporate network. Per payment card industry data security standards, Heartland's payment processing system, which handles customer credit card transactions, must reside in a separate network. Fortunately, the hackers have all the time in the world to take a look around, get familiar with the stack, and finish reading the onboarding documentation. By now, Heartland noticed a breach of the corporate network. Maybe they saw something suspicious in the logs or some weird files. Failing to find any leads to what the hackers were up to, they hired Trustwave, a computer security firm, to conduct an audit. They were deemed compliant with the aforementioned PCI data security standards, and everyone went back to business.
Wait a minute! Da haben die aber auf mehreren Ebenen verkackt, oder? Ich meine, erstens haben sie es mit ihrer Datenbank schon komplett verschissen. Dann haben die festgestellt, irgendwelche unerlaubten Aktivitäten, haben sich irgendeinen Consultant-Dienstleister reingeholt dafür. Und er hat sich das angeguckt und hat gesagt, nee, passt alles, alles entspricht den Regularien, weiter geht's. Also das ist ja schon an mehreren Stellen verschissen.
As usual, both Heartland and the hackers, the latter of which having chilled in the system for a bit over 4 months at this point.
4 Monate! Ha!
Sometime in May, the hackers were able to make the jump to the payment processing network. How did they do that? Heartland manages objects in their network, such as users, servers, network devices, with Microsoft Active Directory. Active Directory groups these objects into organizational units. These organizational units are then grouped into domains. These domains are grouped into trees, and these trees are grouped into four sets, at least according to this illustration I found online. Anyways, just like real life, this is a hierarchical organization where most users only have access to the stuff at their low levels, but there are inevitably going to be a few privileged users of the highest level that can access pretty much everything. Let's say the hackers landed around here. This would be the user which launched SQL Server. You can probably see where this is going. In order to verify the identity of users, Heartland used an authentication protocol called NTLM, or NTLAN Manager.
Das klingt alt.
This provides single sign-on, allowing a client to connect to various services using the same password.
Ich glaube, du bist das erste Mal hier auf Twitch. Nice. Ja, schon. Dann direkt bei mir. Pogu. So muss es sein. Ich bin aber leider nicht mal lange on. Wir gucken jetzt noch das eine Video fertig und dann bin ich wahrscheinlich schon wieder off. Aber schön, dass du da bist. Meddler. Ach, jetzt wo ich gerade das Thema Meddler, Metal. Wisst ihr, wo ich mich richtig drauf freue? Am 2. Juni kommt das neue Glory Hammer Album. Da freue ich mich schon richtig drauf. Die haben zwar den Sänger gewechselt, aber ich habe mir die zwei Auskopplungen aus dem neuen Album schon mal angehört. Ich muss sagen, das wird richtiger Banger, das Ding. Zumindest wenn die anderen Songs ähnlich gut sind wie die zwei, die es schon gibt. Ja, da freue ich mich drauf. Alter, ich fand die drei vergangenen Alben auch schon top.
Like how you can log
okay, in. Gucken wir mal weiter.
Allowing a client to connect to various services using
Was sagst du zu unserem ESC-Song? Ist das Power Metal? Ja, mehr, also Power Metal, nächster Power Metal. Und absichtlich so cheesy Texte, dass es schon wehtut. Aber ja, also mehr Power Metal geht nicht. Ich meine, du musst dir mal allein die Titel angucken, ja? Glory Hammer Release Date. Tracklist. Du musst dir allein schon mal die Titel angucken. Hier. Ich meine, alleine wenn du so einen Songtitel liest, da weißt du, dass das Power Metal ist, oder? Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Alles klar, oder? Da weißt du, das muss Power Metal sein. Und auch noch total übertrieben dazu. ja, also was sagst du so um ESC-Song? Ich fand den tatsächlich ganz okay. Ist jetzt nichts, was mich in höchste Verzückung versetzt hätte als Metal-Fan. Aber okay. Also ehrlich gesagt, nichts, was ich jetzt so im Stream rauf und runter gehört hätte, so nebenbei. Oder, ja, aber also ehrlich gesagt, von vielem anderen dort fand ich das noch mit am besten. Aber gut, dass wir da keine Punkte gekriegt haben, also erstens juckt's mich nicht und zweitens wundert's mich auch nicht, weil wir kriegen ja eh meistens keine Punkte. Und die Punkte kriegen, also dort, wenn ich irgendwann mal da reingucke, ist nicht unbedingt so sehr, weil der Song mega geil ist, sondern eher so, ah okay, Moment, das ist aus Schweden, das heißt, der kriegt aus Dänemark, Norwegen, Finnland schon mal alle Punkte und sonst noch was dabei. Ja, aber ansonsten, ganz ehrlich, juckt mich überhaupt nicht. Ich fand den Song tatsächlich ganz gut. Es juckt mich aber, wie gesagt, überhaupt gar nicht, ob wir da Erster oder Letzter sind. Also ich kann mich, lass mal überlegen, an was kann ich mich beim ESC-Song noch erinnern? Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal Gildo Horn hatten. Gildo hat euch lieb, Gildo Horn hatten wir mal, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber auch nur, weil es so bescheuert ist. Dann hatten wir Stefan Raab, Wadda Hadda Dude da, oder was in der Richtung, hatten wir mal, kann ich mich auch noch dran erinnern. Was hatten wir denn sonst noch? Ja gut, an Lordi kann ich mich natürlich noch erinnern, aber das war ja nicht von uns. Es waren, glaube ich, Lena gab es noch. Waren, glaube ich, Finn oder so. Lena, ja, genau, die gab's auch noch. Aber ansonsten, ich habe ernsthaft keinen Plan. Es doch, irgendeinen Max hatten wir da mal hingeschickt. Vom Namen her kann ich mich da noch dran erinnern. Irgendeinen Max hatten wir mal beim ESC von uns. Ich glaube, der war auch mit und von Stefan Raab da irgendwie. Ja, genau. So, aber ansonsten, keine Ahnung. Also, und auch keine Ahnung von den anderen Ländern, weil ich gucke das nicht. Ich habe das letzte Mal auch nicht geguckt. Ich die letzten Jahre über nicht und das interessiert mich auch überhaupt nicht. Also, Lordi habe ich mitgekriegt damals. Das war aber auch wirklich guter Song und auch gute Show und auch durchaus was ich mir so hätte anhören können. Aber die restlichen Sachen, ne. Ja, schon, ne? Amy Lee war bestimmt nicht beim ESC. Die Band kenne ich. Und dass die beim ESC war, wusste ich nicht. Wir gucken jetzt mal das Video fertig.
using the same password. Like how you can log into YouTube, LinkedIn, and McDonald's using your Google account, Heartlanders can connect to permitted Active Directory resources with their Windows credentials. There are many authentication protocols out there, and NTLM is just one fish in the pond. But the gist is that they are all designed to prevent sending plain text credentials over a network. Basically, the space between the client and the server where packets are sent is assumed to be hell on earth, and if any unencrypted password makes its way in there, a goblin is going to come out of the woodwork, take that password, and hack you and your family. So here's the most basic explanation for how NTLM works. We have the domain controller, or the server that verifies a user's identity. There is an agreed-upon hashing algorithm, which just takes in a password and spits out a random string and another agreed-upon...
Ist NTLM und das NTLM-Hashing nicht so unsicher mittlerweile, dass du das ohne Probleme brute-forcen kannst? Grelax, ey, die gefühlt haben 50% dieser Songs... Hammer im Namen auch, ja. Aber, also was ich dir echt empfehlen kann, das Album hier, das ist das zweite von denen. Also sowohl den Song als auch das Album, das da, das ist mega nice. Also eines der, aus meiner Sicht eines der besten Power-Metal-Alben so der letzten Jahre. Fast jeder Song hier, absoluter Banger. So, jetzt gucken wir wirklich das Video fertig, sonst wird das heute nichts mehr. Auf der Hashcat-Seite sieht es nicht gut für NTLM aus. Ja, habe ich auch im Hinterkopf.
Pan Math Operation. The protocol is set up by giving the server all of the user's hashed passwords. When a user wants to prove they are who they say they are, the server challenges the user to a duel and sends the user a random number. The user must perform the agreed upon math operation using this number and their password hash and send it back to the server, who performs the same function using its known hash. If they match, the user is authenticated. If they don't match, the user is... The benefit here is that neither the user's password nor his hash is ever passed over the barren hellscape of the network, only an encrypted number. Problem is, NTLM is not very secure and pretty much deprecated. However, companies still use it, and Windows will continue to support it until the heat death of the universe. In a pass the hash attack, the password hash is extracted from memory with tools like fgdump, and can be used to win the challenge, as the response only requires knowing the password hash. Though it is also possible that passwords were simply brute-forced, given the extremely long downtime between the initial breach to now. Either way, through some method, Active Directory users were impersonated, privilege was escalated, security was relegated. Using their newfound highly privileged status, they were likely able to hop through an unknown number of hosts to eventually reach their destination. Once within the payment network, they booted up their packet-sniffing software and began capturing in-flight packets which flowed across the network. They discovered that the packets contained unencrypted card numbers, expiration dates, as well as the magnetic strip information.
F.
Another 5 months later, Visa notified Heartland about...
Was ich da wieder sehr beeindruckend finde, ist, wie langsam das alles ist. Und das, obwohl sie es eigentlich schon mal gemerkt haben. Ich meine, die können ja nicht einfach alles so stehen lassen. Du musst davon ausgehen, wenn du einmal einen Service hattest, der kompromittiert war, dann musst du eigentlich davon ausgehen, dass zumindest alles da in dieser Umgebung auch kompromittiert ist. Du kannst dich einfach weiterlaufen lassen. Naja, macht nix. Weiter geht's. Aber gut, wer Microsoft SQL Server benutzt, hat wahrscheinlich eh die Kontrolle da über sein Leben verloren.
Suspicious activities surrounding certain cardholder accounts. Heartland engaged forensic auditors to investigate, and it would not be until months later that the packet sniffing would be discovered.
Warum ist, und vor allem, warum sind diese ganzen Security Consultants auch noch alle so lahm?
At the beginning of the new year, the forensic team found the hacker tools throughout Heartland's servers and had a clear picture now of the root cause, promptly shutting down the attack as well as patching any vulnerabilities. On Inauguration Day, Heartland announces that they have made a severe and continuous lapse in judgment. We have found evidence of an intrusion last week, and immediately...
Last week! Die waren seit Monaten schon am Start, Mann. Kannst du ein Video posten? Ja, kann ich machen. Das ist auch immer so ein Ding, ja? Wenn die dann einfach nicht sagen können, was Sache ist, sondern immer so, ach, wir haben da einen Sicherheitsvorwand, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm und auch gar nicht so lang und es ist eigentlich auch gar nichts passiert und dann kommt einfach über die nächsten paar Monate raus, das immer mehr und immer schlimmer, so. Obwohl sie es wissen.
Notified law enforcement officials as well as the card brands. Also immediately, the stock plunged 40% in a single day, dropping nearly 80% at its lowest. Over 100 million credit and debit cards had been compromised. That's like one out of three Americans impacted, assuming Krass. Every card was American, that Americans own one credit card on average, and that credit card ownership is evenly distributed. But who was behind all of this? The hack was carried out by Albert Gonzalez, Vladimir Drinkman, Dmitry Smirnets, Alexander Kalinin, and probably a lot more people. The same group of people were involved in breaches of a bunch of companies, Heartland being the most significant. So we don't really know who was involved in what breach. As for the two Russians eventually extradited to the US, Drinkman was recently released in 2022, and Smirnets currently works for a cybersecurity company. Kalinin was never caught and is on the Secret Service's most wanted list. Gonzalez is still in prison, scheduled for release later this year. Here are the recommendations published by the FBI. Number one, turn off XP command shell. Disabling it is fine, but given that you need to be sysadmin to use it, sysadmin can also just enable it again and use it anyways. But you can also just delete the underlying DLL file entirely. Two, lower the max request length. Microsoft's web server software will process but not log requests over 4K.
Okay, schon mal zwei blöde Ideen. Microsoft SQL und dann als Application Server auch noch IIS. Ja, dann ist ja eh alles verloren.
It's long. So attackers can simply just make their requests really long to circumvent the logs. 3 is just typical SQL injection input validation. 4 and 5 are unleashed privilege. Every application should only have permissions required for its function. No need to give the random web portal admin power. If it gets compromised, everyone else is in trouble. 6 and 7, use passwords. 8.
Wie jetzt? Run 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist aber auch ein Passwort.
The minimal required software. Perhaps the hackers utilized a Microsoft Office exploit to hack into the mainframe. 9, 10, and 11. Deny access to the internet. Anyone who's worked with servers open to the public internet will have experienced tons of random brute force SSH attempts, pretty typical stuff in the age of botnets. More comprehensive logging, network monitoring,
and... Und Datadog Preise bezahlen. Good luck, have fun.
Systematic reviews of said logs and metrics could have also nipped it in the bud, as well as encrypting all sensitive data from end to end rather than just at rest. The maximum timeline in which a company can pretend a data breach never happened is also much stricter nowadays, at 30 days. In the end, Heartland was fined $140 million, though with an estimated over $300 million in losses to all involved. On the bright side, they beefed up their system and never got hacked again, unless you count the time in 2015 when thieves broke into their offices and stole a bunch of computers. I guess you're only as secure as your weakest link.
Ist Grafana billiger? Grafana kostet, wenn du selbst hostet, gar nichts. Aber sag mal so, gar nichts kann man ja nie sagen. Ja, stimmt ja nicht. Du musst ja die Infrastruktur, das administrieren und so. Ja, aber Datadog ist berühmt-berüchtigt dafür, dass sie ziemlich krasse Pricings haben für ihren Service. Monarch S, Radiant Tracer, dankeschön. Pock. Up. Danke, danke. Du hattest eine Idee für den VM-Champ Bash Completion, aber die ist broken. Das ist schlecht. Da können wir sie wohl nicht einbauen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens, ich bin zu doof für Bash Magic. Oder zweitens, wir müssen im Programm das wahrscheinlich beides. Ja, also wir müssen auf jeden Fall noch einen --bash oder completion bash oder so anpassen. Das gibt's ja noch nicht. Also warte mal, ich mach's mal ganz kurz auf. Nee, habe ich nicht. Also, das ist ja hier im Main Ja. Guck mal, if complete gleich gleich ZSH. Da gibt es schlicht und ergreifend keine Abfrage für if complete gleich gleich bash. Also wenn wir bash einbauen wollen, das muss da auf jeden Fall noch als extra Branch, als extra if-Zweig mit rein. Ja, else if bash. Sonst wird das nicht funktionieren. Auch cringe, dass überhaupt jemand Bash verwendet dafür noch. Ich reboote mal kurz. Wird. Ah ja, das müssen wir auch noch machen. Okay, nice, gib ihm. Ich mach mal kurz Updates, sonst muss ich das nächste Mal wieder machen. Okay, reboot. Warten, bis der fertig ist. Chat, gibt's sonst noch irgendwas? Ich bin noch 10 Minuten on. Irgendwelche super mega wichtigen Sachen, wo wir drüber reden müssen. Ansonsten war's das nämlich von meiner Seite aus für heute. Mir fällt nämlich nichts mehr ein. War nicht im Scope, genau. Bash Completion sollte nie im Scope sein. Gute Empfehlung. AI-Dilemma. Mal gucken. Donnerstag frei, ja, sehr. Habt ihr das Tim Leuten? Nein, nein, haben wir nicht, aber ich hab's, glaube ich, aufgemacht für Future gucken. Irgendwo hier. Ich weiß nicht, wo ich es aufgemacht habe. Irgendwo. Kann man noch gucken? Okay. Wo habe ich denn das Video aufgemacht? Nein. Denn. Nein. Das ist das Video von ihm hier. Das da, ja. Darum sollte nicht jeder programmieren. Ja, gut. Sollte. Die meisten wollen ja auch gar nicht. Nee. Kommt nicht in Frage. So, erste Mal Package updaten. So, und jetzt, den Packages geupdatet sind. Mal gucken, ob Packages auch wirklich geupdatet sind. Ja, excellent, excellent. Und jetzt Reboot. Guck mal, der Pepo schläft schon. Habt ihr das gesehen? Das automatische Hintergrundsetzen funktioniert. Achtung. Gleich ist der Pepo wieder am Start. Da ist er. Er macht schon Boomer müde, Boomer schlafen. Also ich muss sagen, die Hintergründe hat er doch echt gut gemacht, der Rackman, oder? Sind schon äußerst, äußerst pog. Kriege, ja. Okay, dann lass uns das mal kurz angucken.
Das mittlere Jahresgehalt von Softwareentwicklern in Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt bei knapp 69.000 Euro.
69? Damit ist
deutlich über dem Gehalt von Lehrern.
Na, das ist ja mal ordentliches Meme-Gehalt.
Architekten oder auch Ingenieuren. Offensichtlich lohnt es sich also monetär. Aber wieso sollte dann nicht jeder Softwareentwickler werden? Moin Leute, ich bin Tim, selbst Software.
Weil die meisten überhaupt keinen Bock darauf haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wahrscheinlich, weil auch viele kein gutes Händchen dafür haben. Aber oftmals auch diese Leute schon dann gar keinen Bock haben. Aber klar, natürlich, wie überall, gibt auch sehr viele Unfähige.
Entwickler. Und genau das will ich dir in diesem Video hier erklären. Und zum Schluss gehe ich auch noch kurz darauf ein, wer denn dann überhaupt programmieren lernen sollte. Klar ist also, in der Informatik liegt eine Menge Geld. Und das weiß auch der Staat. Mehr Softwareentwickler heißt dementsprechend auch mehr Steuereinnahmen. Und wieso sollte man sich von ausländischen IT-Firmen abhängig machen, wenn man die auch im eigenen Land haben kann? Mittlerweile erreicht die Informatik
fast
so einen Standard.
Weil wir es ja nicht gebacken bekommen, aber es steht schon was dran.
Die lesen und schreiben lernen. Denn die ersten Bundesländer, die führen Informatik als verpflichtendes Schulfach ein. Und auch wenn ich...
2023 wohlgemerkt, ja. Das ist halt alles Neuland.
Grundsätzlich dafür bin, dass grundlegende Computer- und Informatikkenntnisse wirklich sehr, sehr hilfreich sein können, sollte und darf nicht jeder programmieren lernen. Klar, jeder darf und kann alles lernen. Aber wer letztendlich alles kann, der kann eigentlich auch gar nicht so richtig. Unsere Gesellschaft, die hat es auch nur dank Spezialisierung so weit geschafft und Programmieren ist halt eine davon. Fangen wir jetzt einfach alle an zu programmieren, wird das sicherlich...
Naja, gut. Ey, Moment. Es geht ja in der Schule nicht darum, selbst wenn man sowas in der Schule macht, was ich bezweifle, selbst wenn Informatik auf dem im Kurs steht, weil die meisten Lehrer dazu überhaupt nicht in der Lage sind, da werden irgendwelche Word-Dokumente erstellt oder sowas. Aber das heißt ja nicht, dass sie später hauptberufliche Softwareentwickler werden, sondern dass man in der Schule vielleicht damit schon in Kontakt kommt, dass man eventuell feststellt, ja, das könnte was für mich sein. Aber nicht unbedingt, dass die jetzt später automatisch Go-Geschichten entwickeln, oder? Ist das... Nee, JavaScript, nicht Go. Log.json, ja, muss JavaScript sein. Kam ich jetzt drauf, dass das Go ist? Das sieht überhaupt nicht aus wie Go.
Zu keinem guten Ergebnis. Das verschwendet letztendlich nur wertvolle Zeit und Ressourcen. Aber welche Fähigkeiten musst du denn jetzt eigentlich mitbringen, um Softwareentwickler oder Programmierer zu werden? Die nächsten drei, die solltest du definitiv haben. Bei der Softwareentwicklung geht es darum, Probleme zu lösen. Gut, das musst du auch bei echt vielen anderen Berufen. Aber bei der Softwareentwicklung kommt noch hinzu, dass du nicht nur die Programmiersprache, Computer oder Algorithmen verstehen musst. Nein, du solltest auch das Anwenden.
Ja, dazu muss man einfach Algorithmen verstehen, abonnieren und gut ist.
Anwendungsgebiet, in dem du das Ganze brauchst, verstehen. Von der Entwicklung von Apps für Containerlogistik, über die Digitalisierung von irgendwelchen Prozessen für die Ticketkontrolle oder auch einfach nur Datenanalyse für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens. Du musst also Spaß mitbringen, immer wieder etwas Neues zu lernen und auch
Ja, aber das musst du nicht verstehen, wenn du damit anfängst. Also, wahrscheinlich verstehen das die meisten professionellen Softwareentwickler nicht mal.
Spaß mitbringen, etwas Neues zu lernen außerhalb der Programmierwelt. Kurz gesagt, du musst neugierig sein. Mit dieser Neugier...
Ja, das stimmt, da gebe ich ihm recht.
Hier geht dann also echt ein langer Prozess einher. Du wirst dich am Anfang immer wieder dumm fühlen, du fängst immer wieder von Punkt 0 an und initial verstehst du erstmal gar nichts. Es wird also relativ lange dauern, bis du wirklich gute Software schreiben kannst. Und ich muss
das
von mir persönlich sagen, dass ich selbst
auch... Ich kann das auch nicht. Ich werde das auch nie können. So wie die meisten auf dieser Welt. Selbst professionelle Anwendungsentwickler.
Auch noch lange nicht an diesem Punkt angekommen bin. Aber ich lerne weiter, gebe nicht auf und zieh einfach durch. Die Fähigkeit, die du jetzt also mitbringen
aber
musst...
Aber eins muss man sagen, es hilft, wenn man sich ein bisschen mit Programmieren beschäftigt. Also auch für Leute aus der Technik, die sonst mit Softwareentwicklung nicht viel zu tun haben, vielleicht eher im administrativen Bereich tätig sind. Aber auch, wenn man Interesse dran hat und vielleicht mal irgendwann später tatsächlich auch professioneller Softwareentwickler werden will. Also Grundlagen in einer Sprache helfen einem selbstverständlich auch beim Lernen von anderen Sprachen.
Durchhaltevermögen, dich nicht entmutigen zu lassen, wenn es mal ein bisschen länger dauert, die neuen Anwendungsfälle zu verstehen oder auch neue Prozesse zu lernen.
Ja, okay, das stimmt.
Das kann manchmal echt demotivierend sein. Zu guter Letzt kann es sein, dass dir die Neugierde und das Durchhaltevermögen auch überhaupt nichts bringen, wenn du nicht diese eine letzte Fähigkeit noch mitbringst.
Na.
Denn Probleme lösen ist nicht einfach. Und es gibt auch nicht diesen einen Prozess, mit dem du jedes Problem lösen
kannst. Noch Twitch-Chat-Fragen. Die wissen das alles.
Du musst also immer...
Der Twitch-Chat kann sogar CSS-Sachen richtig stylen. Das sollte eigentlich Beweis genug sein.
Wieder neue Wege finden und anders denken, um Herausforderungen meistern zu können. Aber so ganz ohne Systematik funktioniert das auch nicht,
ja.
Denn dann wirst du dich sehr schnell überfordert fühlen. Heißt also, bring die richtige Mischung aus abstrakten und logischen Denken mit, also aus Kreativität und Systematik. Vielleicht denkst du jetzt auch einfach, dass du zu dumm bist, um programmieren zu lernen. Wieso das so ist und wie du das umgehen kannst, das zeige ich dir.
Ja, gut. Ich meine, es war jetzt sehr allgemein gehalten alles. Das ist das beste Essen in Berlin. Moment, kommt es bei ihm auch drauf an, ob das ein... Das muss schon eine Designer-Pizza sein, oder? Also einfach nur Pizza geht da nicht. Zumindest hat die Pizza abgerundete Ecken, das ist sicherlich gut. Bei welchem großen Magenta-Provider hast du deine Ausbildung gemacht? Das würde voraussetzen, dass ich überhaupt bei einem großen Provider noch bei einem großen Provider mit Magenta meine Ausbildung gemacht habe. Vielleicht habe ich das ja auch. Vielleicht doch nicht. Ja, das stimmt. Also wegen des Geldes, deswegen wüsste ich jetzt nicht. Aber man, also ob sie das deswegen machen, keine Ahnung, aber man merkt auf jeden Fall, wer in gewissen Bezug und Denkweise hat, um was auf die Reihe zu kriegen. Ja, das stimmt schon. Das merkt man bei Azubis, finde ich, auch recht schnell. Du hast welche, von denen weiß ich, okay, die kriegen das auf jeden Fall auf die Reihe, und welche, wo ich mir denke, so, ah, ob das was wird. Und meistens muss ich sagen, liege ich da mit den Einschätzungen, oder lag ich bisher mit den Einschätzungen auch richtig. Ganz selten wird man mal überrascht, dass man sich denkt, ah, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Und oder bei dem denke ich, wird das eher nix. Beim Bestehen tun sie die Ausbildung alle, aber großartig Ahnung haben danach ist wieder was anderes. Aber manchmal wird man tatsächlich, selten wird man auch überrascht, dass man sich denkt, oh nee, da kriegt das ja gar nicht gebacken. Und nach 1,5, 2 Jahren kriegt er dann doch was gut auf die Reihe. Das kommt aber selten vor. Okay, Chatgis. Ja, so Tests, also so Übungssprachen, Übungssachen gibt's ja jede Menge. Da gibt's diese Sachen mit den Ameisen und diesen Roboter, der irgendwie Labyrinthe ablaufen muss und sowas. Gibt ja schon so ein paar Einsteiger-Übungssachen, aber das ist gar nicht verkehrt. Oder auch Lego-Roboter, so diese Lego, wie, ich weiß gar nicht, wie das hieß, diese Lego-Geschichte, wo du mit Microcontroller und so. Das ist gar nicht so blöd, wie sich das vielleicht anhört. Da lernt man viel dabei. Mindstorm, genau, ja. Bad Practices, Passwörter wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 nehmen zum Beispiel. Obwohl ich das selbst mache. Also, für so Sachen wie hier lokale VMs und sowas, ne? Ihr müsst gar nicht probieren, wenn ich mal irgendwelche IPs bei Hetzner-Servern leake oder so, euch damit 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu connecten. Das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich habe ich da sogar Passwort-Authentifizierung aus. Tja, vielleicht hast du ja auch recht. Vielleicht, aber auch nicht. Ich werde es euch nicht sagen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Was? Was setzt er? Ja, das lag aber nicht an mir, sondern an dem Setup von dem Typ. Das war schon, da habe ich blöd geguckt, wo es den Fehler auf einmal gab, und dann stand G-Baited in der Datei drin. Nee, so einfach sind die Passwörter auch nicht. Also wenn ich Passwörter verwende, dann mache ich die entweder mit PW-Gen oder sowas. Oder aus dem, oder mit dem Passwort-Safe. Oder aber ich lasse Passwort-Authentifizierung grundsätzlich aus. Also auf den meisten Systemen ist das auch standardmäßig gar nicht mehr eingeschaltet, Passwort-Authentifizierung. Da geht eh nur noch Key-Authentifizierung, und das ist auch die bessere Variante. Okay, Leute, ich gehe jetzt pennen. Macht's gut, bis denn, CU.